herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth.
Und mit Florian.
Herzlich willkommen. Bist du verkleidet, Ruth?
Ja, ich habe mir was Besonderes überlegt für euch heute, an diesem Faschingsdienstag, an dem wir das ja aufnehmen.
Genau, ihr hört es schon in der Fastenzeit.
Ihr dürft nicht mehr mitmachen, weil ihr müsst schon fasten und mit Asche auf eurem Haupt euch begnügen.
Ja.
Nein. Ich habe mir gedacht, okay, ich bin heute verkleidet als Star-Astronomin.
Wie geht das? Wie schaut das aus?
Die Star-Astronomin hat ganz langweilig einen schwarzen Fleece-Pullover an, weil sie ihr Büro nicht heizt und es so eiskalt ist. Nein, ich bin wieder mal in den Genuss gekommen, unserer allerliebsten österreichischen Star-Astrologin im Radio zuhören zu müssen.
Du musstest.
Naja, ich war in einem Lokal.
Okay.
Manchmal verschlägt es mich auch in lustige Lokale, wie das Leben so spielt. Und da war Gerda Rogers gerade online. Oder wie sagt man da beim Radio?
On air.
Und irgendwie, es war die ganze Zeit, was die ist, Star-Astrologin. Und ich habe mir irgendwie gedacht, ist schon mal irgendwann jemand als Star-Astronom oder Star-Astronomin bezeichnet
worden? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass in den Medien regelmäßig ein Star-Physiker auftritt, aber der,
so,
den, ja,
das?
Naja, wer wird das sein in Österreich? Keiner, der...
Der nicht mal wirklich ein Physiker ist, also, im akademischen Sinne.
Also, das ist halt so ein Mediending. Also, sobald du halt irgendwie ab und zu mal in den Medien bist, dann bist du halt gleich irgendwie, entweder, je nachdem, ob du jetzt hauptsächlich Öffentlichkeitsarbeit machst oder ob du hauptsächlich Forschung machst. Also, wenn du Forschung machst, dann bist du immer die renommierte Forscherin, der renommierte Astronom oder sowas. Also du bist immer renommiert, wenn du in den Medien auftauchst, weil vielleicht denken sich die Medien, wenn der nicht renommiert ist, dann brauchen wir gar nicht berichten über ihn. Also wenn wir über ihn berichten, dann muss er renommiert sein. Und ja, wenn du halt was anderes machst, dann bist du Star. Aber ich wurde auch noch, glaube ich, noch meines Wissens nach noch nicht Star-Astronom genannt.
Ich bin immer die charmante Astronomin. Ich bin weder noch.
Wenn die dich kennen würden.
Wenn die mich wirklich kennen würden. Ja, aber es ist irgendwie, ich habe mir gedacht, das Wort ist auch sehr lustig.
Ja, eigentlich. Stimmt, ja.
Star-Astronomin wäre super, oder?
Wenn es nach dem geht, wär beide keine Star-Astronomen.
Ja, das stimmt. Du wärst der Felsbrocken-Astronom. Und ich wäre Milliarden von Star-Astronomen. Ja. Also auf mich würde es viel besser passen. Wie auch immer. Aber es war nur so ein Gedanke. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ist das mein erklärtes neues Lebensziel, mal von irgendjemandem irgendwo in irgendeiner Art, also nicht einfach nur irgendwer, sondern schon, weiß gar nicht, wie ich das definieren soll, aber auf irgendeine Art von, weiß ich nicht, Bedeutsamkeit.
Du willst im Fernsehen oder im Radio willst du Star-Astronome genannt werden.
Ja, genau. Bitte.
Mal schauen. Vielleicht lässt ihr das machen. Mal schauen. Also wenn jemand zuhört in den Medien, schreibt doch mal was über Ruth und nennt sie Star-Astronomen.
Und du, bist du verkleidet?
Nein, um Gottes Willen. Also du bist ja auch nicht verkleidet. Du hast nur deine normale Kleidung als Verkleidung umdefiniert. Aber nein, ich sitze hier ganz normal.
Obwohl, ich bin schon, also verkleidet. Na, ich bin ja... Also die Verkleidung der Star-Astronomin ist ja sehr passend, nämlich abhängig vom Beobachtungszustand. Also wenn mich jemand sieht, wenn ich in einer offiziellen Funktion unterwegs bin, habe ich ja immer was mit Sternen drauf an.
Ja, ich habe nicht mal das. Also ich habe meistens was an, wenn ich in einer offiziellen Funktion zu sehen bin.
Das ist zumindest ein Anfang, Florian.
Ja.
Ich glaube, das wird appreciated von deinen Zuseherinnen.
Ja. Nein, wir haben ja schon beim letzten Mal drüber gesprochen, dass ich nicht so der Faschings-Fan bin. Ich habe heute Grapfen gekauft in der Früh, aber mehr habe ich, glaube ich, nicht gemacht in Sachen Faschings.
Grapfen mit G?
Was? Was ist ein Grapfen mit G?
Du hast es jetzt sehr schön österreichisch ausgesprochen. Grapfen.
Genau genommen habe ich Frapfen gekauft.
Aber was ist das?
Frapfen sind die veganen Grapfen, die es beim Billa gibt.
Und warum um aller Himmelswelten heißen die Frapfen?
Vegane Krapfen.
Ach so, Frapfen wenn.
Genau, ja. Ja.
Ah, verstehe.
Aber ich habe sie noch nicht gegessen.
Dann lassen wir das Thema einfach und machen wir weiter, oder?
Genau, ja. Ich weiß nicht, sonst gibt es nicht viel vorab zu berichten. Wir waren beide in einem Podcast zu hören, der nicht unser Podcast ist. Nämlich in der Jubiläumsfolge, der Folge 50 des Science Buster Podcast, haben wir beide miteinander und mit Martin Puntigam gesprochen über Podcasten und über, ja, wie es ist, einen Podcast zu machen, warum man Podcasts macht, wie man Menschen dazu bringt, Podcasts zu machen. Bei dir ist es offensichtlich ganz einfach, weil du, wie du da festgestellt hast, zu allem Ja sagst, was man dir anträgt.
Das ist mein größtes Talent im Leben. Man muss irgendwie wissen, was man gut kann und dann dementsprechend handeln, ja.
Du kannst gut Ja sagen.
Ja. Ja. Offensichtlich, oder?
Ja. Also wer gerne etwas über die Entstehungsgeschichte der diversen Podcasts und anderen Projekte hören möchte, die Ruth und ich im Laufe der Zeit getrennt und gemeinsam voneinander gestartet haben, kann das in Folge 50 des Science Buster Podcasts nachhören. Da waren auch noch diverse andere Menschen zu Gast.
Wollte gerade sagen, es geht dabei. Nicht nur um uns, sondern Es geht ganz allgemein um die Beteiligten des Science Busters Podcasts und auch eine zusätzliche, eigentlich noch unbeteiligte Person.
Genau.
Noch am Science Busters Podcast bisher unbeteiligte Person ist auch dabei.
Genau. Ist Claudia vom das Klimapodcast war auch zu Gast. Mit der haben wir auch über Podcast machen und über Klimaforschung und über Karneval gesprochen, weil Claudia lebt ja in einer der Karnevalshochburgen, Hochburgregionen Deutschlands. Also die kommt da aus der Nähe von Köln und hat uns deswegen auch ein bisschen was über den Karneval erzählt. Martin Moder hat was über Videos erzählt und wie er Instagram-Follower verliert, wenn er sich mit nacktem Oberkörper zeigt, und Elisabeth Oberzaucher war dabei. Also, wenn ihr das gerne hören wollt, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr den Podcast reinhören. Sonst habe ich, glaube ich, nicht viel gemacht in den letzten, letzte Woche war es ja nur, wir haben ja vor einer Woche die letzte Folge aufgenommen, das heißt, so viel Zeit, was zu erleben, war ja gar nicht. Ich war in Innsbruck und bin auf einen Berg geklettert, aber sonst habe ich nicht viel gemacht.
Ah, geklettert?
Ja, schon.
Nein, oder? Du bist doch nicht so der Kletterer.
Ja, nein, also ich bin nicht der Kletterer. Ich habe auch erstens keine Ahnung und deswegen habe ich Angst, wenn ich klettern muss.
Warum nennst du das gleich Klettern, wenn du einfach nur raufgehst,
nein,
oder?
Also ich bin das Havelekar raufgegangen. Das ist Berg, wo man theoretisch auch mit der Seilbahn hochfahren kann. Also du kannst bis, du warst schon mal da, oder?
Ich war, muss ich zu meiner Schande gestehen, noch nie oben.
Ah, okay. Na, du kannst ja von ganz unten, so direkt von, ja, vom Stadtzentrum quasi schon mit der Bahn losfahren und kannst eigentlich mit, dann kommt noch eine Gondel, dann landest du eigentlich fast ganz oben am Havelekar und die letzten paar Meter, die kannst du den Kinderwagen hochschieben, theoretisch. Also das nicht ganz vielleicht, aber das ist jetzt wirklich kein irgendwie geartete Schwierigkeiten mehr. Wenn du gehen kannst, kannst du dann auch zum Gipfel vom Havelekar hochgehen. Aber ja, dann möchte ich den Berg dann schon irgendwie auch richtig hochgehen. Das heißt, ich bin dann halt von unten direkt losgegangen. Da ist zuerst so ein Wanderweg und alles. Ich habe das schon mal gemacht. Also ich bin da schon mal im Herbst und im Frühling, wie kein Schnee war, hoch. Das ist ein schöner Weg. Gehst du da so durch den Wald und dann gehst du da so Hang und dann am Schluss ist es dann schon ein bisschen, da muss man schon Drittsicherheit, heißt es ja immer auf den Schildern. Also da brauchst du ein bisschen Drittsicherheit, aber du musst nirgendwo klettern. Ja, also es sind keine Kletterstellen.
Keine Flipflops, ja.
Ja, also es sind keine Kletterstellen drin, um ganz hoch zu kommen. Ist ein schöner Weg, kann man machen. Nur dieses Mal bin ich halt einfach mal so verdachtlos gegangen. Ich hatte einen Vormittag frei und dachte, ich gehe mal ein bisschen spazieren. Und oben war es sonnig und unten im Tal war es noch nicht sonnig. Dachte, ich gehe nach oben und bin halt rauf und rauf und rauf gegangen. Und dann ganz oben, also bei der Mittelstation, wo dann die zweite Seilbahn hochgeht zum Gipfel rauf, da war schon sehr viel Schnee. Also da sind ja doch Ski gefahren und alles. Und der Weg, den man normalerweise hochgeht, der war weg. Also da war dann nur noch Schnee und viel Schnee. Also da war kein Weg da. Und jetzt habe ich gedacht, okay, ich schau mal, da war so eine ausgetretene Spur, vielleicht ist das ja der Weg, und dann gehe ich da hoch und gehe halt so weiter hoch, und irgendwann war dann auch diese ausgetretene Spur weg. Und es war dann ein bisschen, ich war dann so an dem Punkt, wo es einfacher war, weiter nach oben zu gehen als nach unten. Weil es war dann nach unten, war es dann natürlich rutschig, und dachte ich, jetzt gehe ich auch nicht mehr runter, einfach ist ich gehe rauf und fahre mit der Seilbahn runter. Und dann bin ich halt mehr oder weniger direkt so auf gerader Linie bis nach oben gegangen. Und das war dann halt teilweise schon ein bisschen Klettern, insofern, als dass du halt da in diesem Schnee, ja, du musstest dir halt mit dem Schuh quasi so ein kleines Löcher, so ein Loch in den Schnee hauen und dann da rein und dann wieder rauf und rauf und rauf und rauf und so. Ich habe mir zwischen noch mal gewünscht, ich hätte so Steigeisen dabei, anstatt meinen normalen Sportschuhen, weil mir dann auch mein Zeh ein bisschen irgendwie eingefroren ist und ein bisschen geprellt war danach. Habe ich aber erst gemerkt, wie ich schon längst wieder unten war, weil er so kalt war, der Zeh, dass ich dann erst beim Duschen gemerkt habe, dass ich ihn mir ein bisschen geprellt habe. Aber ich bin raufgekommen, und ja, die Leute, die dann alle da oben auf der schönen Aussichtsplattform bei der Hütte gestanden sind, über die ich dann geklettert bin, die haben mich angeschaut, als ob ich wieder Yeti bin, der da raufkommt.
Ich kann mir so vorstellen. Du Vieh, du.
Ja, jedenfalls, also das war meine Erlebnisse, sonst habe ich nicht viel erlebt. von dem ich berichten könnte.
Aber das ist ja schon mal etwas.
Ja, eigentlich hätte ich das auch nicht berichten müssen, weil es ja auch nichts mit Astronomie zu tun hat, aber ja, ich wollte euch teilhaben lassen an meinen Bergabenteuern.
Ich habe auch einen Berg bestiegen. Ja. Einen, naja, weniger aufregenden, aber auch also einen ganz anders gearteten Berg.
Was, glaube, Kahlenberg? Nein, metaphorischer Nein. Berg.
Es ist ein metaphorischer Berg, aber auch ein tatsächlicher Hügel.
Okay.
Der Königlberg.
Ah, der Königlberg. Oh mein,
ist auch ein Berg. Nein, ist kein Berg, ist ein Hügel. Dort steht das ORF-Zentrum in Wien.
Genau, du warst im Fernsehen.
Die haben mich eingeladen, um für die Doku Geheimsache Kopernikus Werbung zu machen, mehr oder weniger. Und ich fand es aber irgendwie nett, dass sie dann die Star-Astronomin eingeladen haben, um für diese Doku Werbung zu machen, weil sie hätten ja auch einfach irgendwen einladen können, oder? Und irgendwie habe ich mir gedacht, na, wenn sie das schon, also das muss man unterstützen, ne? So.
Ja.
Das ist, und dann habe ich mir gedacht, mache ich das halt. Und das war eigentlich eh ganz nett.
Ja. Du musst dir in Zukunft merken, also wenn du irgendwo ins Fernsehen kommst und irgendwann sagst, grüß Gott, bin die Star-Astronomin. Solange.
Ich müsste das einfach einfordern.
Genau.
In der Caption unten, ne? Wo unterm Namen steht ja dann immer irgendwas. Ja. Vielleicht muss ich, also auf Anfrage ist es dann nicht mehr das Gleiche. Das muss schon von selber kommen.
Du musst ein paar Allüren entwickeln.
Ja. Naja, ihr könnt euch das noch anschauen. Also nein, jetzt könnt ihr es euch nicht mehr anschauen, gell?
Ach, ja, das ORF ist immer nur
so. Total sinnlos angekündigt, es ist vorbei.
Aber es war ein nettes Interview.
Findest du?
Ja, von da jetzt nichts dran auszusetzen. Ich meine, die Fragen waren teilweise ein bisschen blöd, die da gestellt worden sind. Aber im Rahmen dessen, im Rahmen der Sendung, wo es stattgefunden hat, war es eigentlich überraschend gutes Interview.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist alles relativ.
Weil es ist immer nicht die Art von Sendung, wo man davon ausgehen kann, dass die Person, die dich interviewt, sich ausführlich vorbereitet auf das, was passiert. Und insofern war es dann einigermaßen gute Fragen und natürlich sehr gute Antworten drauf.
Na, Wahnsinn. Dankeschön. Ja, das habt ihr verpasst. Also,
genau.
bis zur nächsten Gelegenheit im Fernsehen.
Genau, reden wir bis dahin, kurz bevor es dann richtig losgeht, über eine, wieder mal ärgerlich spektakuläre Schlagzeile, die auch die Menschen in unserer Telegram-Gruppe sehr beschäftigt hat und vermutlich ganz viele andere Menschen auch, die das gehört haben. Es geht um dunkle Energie und schwarze Löcher. Mm-hmm. Und die Schlagzeile, die ich gelesen habe, hat noch zu den harmloseren gehört und stammt auch aus einem einigermaßen seriösen Medium. Da wurde die Schlagzeile verwendet, Spekulation, dunkle Energie könnte sich in schwarzen Löchern verbergen. Das klingt natürlich sehr, sehr beeindruckend, dass dunkle Energie und schwarze Löcher sind zwei so Begriffe, wo die meisten Menschen sich nicht viel vorstellen können, aber beides klingt so leicht mysteriös. Und wenn das eine sich im anderen versteckt, na, dann ist es noch ein bisschen mysteriöser, wenn sich was Dunkles im schwarzen Loch versteckt. Das hat so ein mal vage, unbehaglich sowas.
Das Dunkle im Dunklen, ja.
Und natürlich, wer ein bisschen mehr Ahnung von Wissenschaft hat, dann weiß vielleicht auch, dass dunkle Energie ein Phänomen ist, das immer noch keine vernünftige Erklärung hat. Schwarze Löcher auch immer noch wissenschaftlich zum Teil, also zum größeren Teil unerklärt sind oder viele offene Fragen sind. Ja, und wenn dann beides zusammenkommt, also in jeder Hinsicht ist es etwas, was die Aufmerksamkeit erregt. Wenn man sich dann anschaut, was eigentlich da passiert ist, naja, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Ich möchte das gar nicht jetzt im Detail ausführen, weil ich da im Detail auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung habe, vor allem was die schwarzen Löcher angeht. Aber es geht um einen Fachartikel tatsächlich. Also es war jetzt wirklich mal eine Forschungsarbeit. Und in dieser Forschungsarbeit hat man sich supermassereiche schwarze Löcher angeschaut. Ja, also diese Dinger, die in den Zentren von Galaxien sind. Und man hat probiert, deren Masse zu bestimmen und hat festgestellt, dass die mehr Masse haben, als sie haben sollten. Ja, weil die alten schwarzen Löcher oder die jungen schwarzen Löcher, da sind wir wieder beim üblichen Problem. Wenn eine Galaxie sehr weit weg ist, dann braucht das Licht sehr lange bis zu uns und wir sehen die Galaxie so, wie sie vor langer, langer Zeit war. Also wir sehen Galaxien, die vergleichbar kurz nach dem Urknall entstanden sind. Und da war noch nicht so viel Zeit, dass die schwarzen Löcher wirklich viel wachsen konnten. Die sind natürlich gewachsen, aber die konnten jetzt nicht beliebig lang wachsen, weil damals noch nicht so viel Zeit da war. Das heißt, da gibt's zumindest aus diesen theoretischen Überlegungen eine gewisse Obergrenze, wie weit die überhaupt Zeit gehabt haben zu wachsen. Und die waren alle deutlich drüber über dieser Masse. Und das ist die eine Erkenntnis, das war eine Neuanalyse von vorhandenen Daten, wo das rauskam. Und ja, dann kommt sehr viel komische, oder nicht komische, mir unverständliche Mathematik, also komplexe Mathematik, von der ich nicht viel verstehe. Und da ging es darum, dass die schwarzen Löcher mit der dunklen Energie mitgewachsen sind, die durch die kosmische Expansion irgendwie entstanden ist. Also die dunkle Energie treibt ja die kosmische Expansion voran, also die Ausdehnung des Raums beschleunigt sich. Das ist genau das Phänomen der dunklen Energie. Was wir dunkle Energie nennen, wir beobachten, dass das Universum immer schneller expandiert und dass die unbekannte Ursache für diese beschleunigte Expansion nennen wir dunkle Energie. Und dieses mathematische Modell, diese mathematische Analyse hat eben irgendwie berechnet, rausgefunden, postuliert, sonst irgendwas gemacht mit dem Ergebnis oder mit der Vermutung, dass diese ja durch die dunkle Energie vorangetriebene kosmische Expansion das Wachstum der schwarzen Löcher verursacht hat. Fragt mich nicht, wie es genau funktioniert, das habe ich mir nicht angeschaut. Aber wer sich jetzt fragt, ja eh, aber was ist jetzt die Erklärung für was? Weil da ist weder die dunkle Energie erklärt, noch ist da irgendwie was von schwarzen Löchern erklärt. Dann kann ich nur darauf antworten, ja, das ist so. Da ist nichts erklärt. Nein, da ist nichts erklärt. Das ist tatsächlich irgendwie der, ja, der Punkt, der an dieser Schlagzeile so ärgerlich ist. Eigentlich sind das zwei Phänomene. Einmal das Phänomen der dunklen Energie, einmal das Phänomen der zu schweren schwarzen Löcher, die beide noch nicht erklärt sind. Und vereinfacht gesagt, da haben die einfach gesagt, okay, wir wissen nicht, was das eine verursacht hat, wir wissen nicht, was das andere verursacht hat. Also kann es ja sein, dass beides vom Gleichen verursacht ist. Und das ist natürlich ein bisschen eine eher, naja, sagen, unzulässige Kausalkette.
Ja, ich würde sagen, dass es in dem Paper überhaupt nicht, also um, gut, es ist dann immer so ein bisschen reißerisch formuliert auch, ja, aber dass es gar nicht um diese Kausalkette an sich geht, sondern es geht eher darum, das wäre eine Option. Also es geht darum, dass sie gezeigt haben, dass es vom Beobachtungsstandpunkt her zumindest nicht irgendwie nicht geht. Sie haben gezeigt, es geht nicht.
Aber was das Problem ist, dass ja das auch irgendwie keine Erklärung ist für irgendwas, weil die Schlagzeilen und so weiter legen ja nahe, dass wir jetzt eine potenzielle Erklärung hätten für die dunkle Energie, was die dunkle Energie ist. Und das ist ja in dem Fall nicht so. Das taucht ja nirgendwo auf, was da, dass jetzt irgendwie die dunkle Energie aus schwarzen Löchern besteht oder was weiß ich. Darum geht's ja überhaupt nicht. Also das ist ein sehr, sehr, ja, dubiose Geschichte, zumindest medial dubios. Wissenschaftlich kann ich es nicht einordnen. Ich verlinke in den Shownotes einen Twitter-Thread von Sabine Hossenfelder. Die kennt sich aus mit dunkler Energie, die kennt sich aus mit schwarzen Löchern. Die hat in manchen Sachen ein bisschen sehr kontroverse Ansichten, aber so grundlegend stimme ich mit dem, was sie so von der Wissenschaft erzählt, durchaus überein. Und die schreibt halt da in 10 kurzen oder ein bisschen mehr als 10 kurzen Tweets, dass ja im Prinzip es interessante Datenanalyse ist über die schwarzen Löcher, aber mit der dunklen Energie, das ist alles ein bisschen, ja, wie gesagt, nicht so ausgearbeitet. Sie sagt, sie gibt dem Paper eine 99% Chance, dass man nie wieder irgendwas davon hören wird.
Okay, das finde ich jetzt aber ein bisschen übertrieben.
Beziehungsweise, es war jetzt von mir vielleicht ein bisschen falsch zusammengefasst, sie gibt dem Ganzen eine 99%ige Chance, dass man nie wieder von diesem Durchbruch bei der dunklen Energie hören wird.
Okay. Also, ich weiß nicht. Ich finde es sehr interessant. Ich finde es eine sehr interessante Possibility, aber es ist halt total basiert auf ein paar Annahmen, wo niemand weiß, ob das so ist. Es ist irgendwie so, wenn das so ist und das so ist und zusätzlich das so wäre, dann könnte es sein, dass das und das dabei rauskommt und unsere Beobachtungen schließen das nicht aus. So irgendwie, ja. Also es geht irgendwie um die, es geht um diese Kopplung der schwarzen Löcher an die Expansion des Universums. Das ist diese kosmologische Kopplung. Sagt man das auf Deutsch? Cosmological Coupling?
Ja,
wie auch immer. Und das ist etwas, wenn das, Das kommt irgendwie aus der allgemeinen Relativitätstheorie anscheinend, heraus, wenn man schwarze Löcher quasi nicht als Singularitäten behandelt, was ja auch eine Option ist, wie man schwarze Löcher behandeln kann. Das Problem ist nur, dass es da irgendwie noch keine gescheite Lösung gibt für ein schwarzes Loch. Ein realistisches, sagen wir jetzt mal, schwarzes Loch, das irgendwie eben keine Singularität, kein Punkt ist, was es ja gut möglich ist, dass es ist, ja, und das expandierende Universum. Es gibt keine mathematische Lösung für ein realistisches schwarzes Loch eingebettet in ein großräumiges, expandierendes, beschleunigt expandierendes Universum. Und das ist quasi mal die erste Annahme. Und dass dann diese Kopplung der Expansion des Universums an die schwarzen Löcher, an, oder dass die gemeinsam wachsen quasi, dass das der Fall ist, ist weit, weit von auch noch irgendwie annähernd bewiesen. Das ist eine Option, ist eine sehr interessante Option. Und was sie dann gemacht haben, ist, dass wenn dieses Wachstum der schwarzen Löcher tatsächlich an das Wachstum des Universums, an die Expansion des Raums selber gekoppelt ist, müssten schwarze Löcher von damals bis heute so und so viel quasi extra zusätzlich gewachsen sein, relativ zu ihren Heimatgalaxien, sagen wir jetzt mal, ja, weil die Galaxien selber sind nicht an die Expansion des Universums gekoppelt. Und das ist das, was sie jetzt quasi überprüft haben in diesem Galaxien-Sample, oder überprüft. Das ist das, was untersucht wurde, wie das Wachstum der schwarzen Löcher relativ zum Wachstum ihrer Heimatgalaxien sich auswirkt. Und da sind sie drauf gekommen, dass das anscheinend passen würde, passen könnte. Allerdings ist dann noch dazu diese ganze Sample-Selektionsgeschichte. Wie haben sie die Galaxien ausgewählt, die sie da miteinander vergleichen über irgendwie, ja, 7, 8, 9 Milliarden Jahre Lebenszeit des Universums und so weiter und so fort. Wenn ihr wollt, Darlings, können wir da nächstes Mal in 2 Wochen nochmal irgendwie viel genauer und aus einem quasi Galaxienstandpunkt her darüber reden. Nicht so sehr vom theoretischen schwarzen Loch-Standpunkt. Ihr könnt jetzt natürlich auch sagen, ja, rubbish, interessiert uns nicht, haben wir eh schon abgehandelt. Schreibt uns. Wenn ihr wollt, kann ich das nochmal ein bisschen genauer irgendwie beleuchten.
Ja, na, gebt eure Wünsche kund, dann wird Ruth, dass die Star-Astronomen sich diesem Thema widmen.
Sehr gut, Florian.
Ja, wir reden in dieser Folge über was ganz anderes. Ja, über etwas, was deutlich weniger kontrovers und mysteriös ist als dunkle Energie und schwarze Löcher, aber nicht weniger wichtig und weniger interessant ist. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, Ruth, dass wir etwas ganz Besonderes sind. Hast du das gewusst?
Ja, natürlich.
Ja, wir sind besonders, aber nicht nur wir sind besonders, sondern auch alle anderen sind besonders, weil es nicht.
Dann ist es aber nicht mehr so besonders, wenn alle was Besonderes sind.
Es geht, ja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht um uns beide geht, die was Besonderes sind. Ich meine, sind wir auch natürlich was Besonderes, aber da hat noch keine Forschung dazu stattgefunden, um rauszufinden, wie und warum wir beide so besonders sind, sondern es geht um wir im Sinne von das Sonnensystem. Unser Sonnensystem ist ein ganz besonderes Sonnensystem, ein einzigartiges, fast einzigartiges Sonnensystem. Und zwar nicht nur, weil unser Sonnensystem die Erde beinhaltet, der einzig bekannte Planet, auf dem Leben möglich ist, sondern das Sonnensystem als Ganzes ist im Großen und Ganzen der Milchstraße sehr besonders und einzigartig.
Tatsächlich?
Ja, genau. Das ist die Geschichte, um die es heute geht. Es geht um 2 wissenschaftliche Arbeiten, die vor kurzem erschienen sind, die sich mit der Architektur von Planetensystemen beschäftigt haben. Das heißt, Architektur heißt jetzt nicht nur, wo sind Planeten, sondern auch erstens, was sind das für Planeten und wie sind die Planeten angeordnet? Ja, unser Sonnensystem, wie gesagt, wir haben in der Mitte einen Stern und dann kommen 4 so kleinere Planeten und dann kommen 4 größere Planeten und 4 massereichere Planeten und innen 4 weniger massereiche Planeten und dann kommt, ja, dazwischen ist so ein bisschen Kleinkram, weil da draußen ist ein bisschen Kleinkram, so Asteroiden. Aber wir sind ein Sonnensystem, wo eben in der Nähe des Sterns kleine, masseärmere Planeten sind und weiter draußen massereichere Planeten, größere Planeten sind. Das ist quasi eine Art, wie so ein Planetensystem aufgebaut sein kann, aber müssen ja nicht alle so sein. Man kann ja auch andere Möglichkeiten finden und diese Forschungsarbeiten haben sich jetzt angeschaut, was gibt's prinzipiell für Möglichkeiten, wie ein Planetensystem konstruiert sein kann. Jetzt klingt das schon wieder so nach Schöpfungsgeschichte.
Wer hat es gemacht?
Also wie die Architektur aussehen kann und dann mit diversen Abschätzungen und Simulationen und Beobachtungsdaten herauszufinden, ja, was ist in der Realität der Fall und dann auch diverse ja daraus abgeleitete Informationen über die Entstehung von Planetensystemen. Das heißt, wir schauen uns das Ganze mal der Reihe nach an. Es geht um Arbeit, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der Schweiz durchgeführt worden ist. Hauptverantwortlich war Lokesh Mishra von der Uni Bern. Und die Ausgangsposition war, dass wir mittlerweile ja schon in einer Situation sind, wo wir tatsächlich diese Art der Forschung überhaupt machen können, weil wir haben mittlerweile ausreichend viel Information über die Planeten anderer Sterne, um uns mit sowas wie der Architektur von Planetensystemen überhaupt beschäftigen zu können. Ja, vor 30 Jahren haben wir noch so gut wie überhaupt keine Planeten bei anderen Sternen gekannt. Dann haben wir zwar immer mehr entdeckt, aber das war halt dann immer da bei dem Stern ein Planet und da bei dem Stern ein Planet. Und wenn wir mal einen Stern hatten, wo zwei oder vielleicht sogar drei Planeten waren, dann war das schon was Besonderes. Mittlerweile haben wir ausreichend viele Planeten bei Sternen und ausreichend viele Sterne mit mehr als nur einem Planeten gefunden, dass wir sowas überhaupt machen können. Ja, wenn wir uns die Statistiken anschauen, dann können wir davon ausgehen, dass so gut wie jeder Stern einen Planeten hat. Also rein statistisch hat mindestens jeder Stern mindestens einen Planeten und einer von zwei sonnenähnlichen Sternen hat auch so einen felsigen Planeten, so in dem Bereich, wo die habitable Zone wäre. Das sind jetzt deutlich weniger, weil sonnenähnliche Sterne deutlich weniger sind, aber wir wissen, es gibt jede Menge Planeten. Wir wissen auch, dass die meisten Sterne, die Planeten haben, haben mehr als einen Planeten und bisher hat man sich die Sache mit der Architektur wie die Erbsen in einer Schote vorgestellt. Ja, das ist tatsächlich das Bild, das sowohl im Fachartikel als auch in den Pressemitteilungen dazu verwendet worden ist. Peas in a pod. Das heißt, man geht davon aus, dass die Planeten sich nicht wahnsinnig von ihren Nachbarn unterscheiden.
Ja, da gibt's ja auf Englisch so ein Sprichwort, ne? Sich ähneln wie zwei Erbsen in einer Schote,
genau.
Like two peas in a pod.
Genau, also
da kommt das wahrscheinlich her, der
genau.
Name.
Und das war halt so bisher so die Vorstellung, dass benachbarte Planeten entweder sich ähnlich sind, also sowas wie Venus und Erde zum Beispiel, da stimmt es ja, oder in irgendwie der Masse nachgeordnet sind. Das gleiche für den Abstand, das gleiche für die Größe und so weiter, dass da jetzt also quasi nicht so wild durcheinander gewürfelt ist. Also nicht jetzt irgendwie so, keine Ahnung, Merkur und dann Jupiter und dann die Erde und dann irgendwie, weiß nicht, Neptun, dann die Venus, also nicht jetzt wie komplett durcheinander. Das war jetzt so mal die Grundanlage. Aber das ist natürlich noch kein wahnsinnig ausgeklügeltes Modell. Und deswegen haben sich die das jetzt mal genauer angeschaut. Also es gab auch bis dahin schon Forschungsarbeiten, die so Planetenentstehung simuliert haben und die auch die bestehenden bekannten Planeten untersucht haben und haben festgestellt, okay, so wie es du vorhin bei der dunklen Energie gesagt hast, also das, was wir bis jetzt wissen, widerspricht diesem Peas in a pod, diesen Erbsen in der Schote nicht. Aber man braucht es ein bisschen genauer, wenn man da wirklich was rausfinden will. Und es geht jetzt nicht nur darum, dass man jetzt einfach mal so ja eine Klassifikation aufstellt, sondern das Ziel des Ganzen ist auch herauszufinden, was wir aus dem heutigen Anblick, aus der heutigen Struktur von Planetensystemen über die Entstehung lernen können. Weil das ist ja auch so ein Problem, das die ganze Astronomie durchzieht. Es gibt ganz viele Phänomene, die wir nicht direkt beobachten können, weil sie einfach zu viel Zeit brauchen, um stattzufinden. Das ist so wie bei den Galaxienkollisionen, die ja dein Spezialgebiet sind. Wir wissen, dass das gibt, aber wir können uns nicht hinsetzen und sagen, jetzt schauen wir uns das mal an, ja, weil es dauert ein paar Milliarden Jahre, bis so eine Kollision durchgelaufen ist. Bei den Galaxien ist es noch vergleichsweise einfach, weil wir wissen, das Universum ist groß, das ist voll mit Galaxien, überall kollidieren Galaxien gerade miteinander und mal sehen wir halt Galaxien, die gerade dabei sind zu kollidieren, mal sehen wir Galaxien, die es gerade hinter sich haben. Ja, wir sehen, egal wo wir hinschauen oder je nachdem, wo wir hinschauen, können wir verschiedene Zustände, verschiedene Zeitschritte in so einer Galaxienkollision sehen und dann aus diesen Schlaglichtern dann ein Gesamtbild zusammenbasteln. Mhm. Prinzipiell müsste das auch bei Planetenentstehung so sein, weil es entstehen ja immer wieder Sterne, es entstehen immer wieder Planetensysteme und theoretisch wäre das auch möglich, dass wir halt, wir schauen in die Richtung, da sehen wir ein Planetensystem, das gerade in der Entstehung ist, wir sehen eins, wenn wir woanders hinschauen, das ist gerade kurz nach der Entstehung, das ist gerade in der ersten Entwicklungsphase und so weiter. Also theoretisch wäre das auch möglich. Das Problem ist, dass Planetensysteme halt deutlich schwerer zu beobachten sind als Galaxien, weil die viel kleiner sind und von selbst nicht leuchten, im Gegensatz zu den Galaxien. Das heißt, da haben wir wenig Daten über die Planetenentstehung selbst. Also wir haben Daten aus Simulationen. Wir haben ein paar Beobachtungsdaten, wo wir so die Staub- und Gasscheiben sehen, wo Planeten entstehen. Und wir sehen auch ab und zu mal so Planeten, die gerade dabei sind zu entstehen. Aber das reicht bei weitem nicht, um ein vernünftiges Bild über die Möglichkeiten der Planetenentstehung zu finden. Und deswegen haben die sich jetzt überlegt, okay, was wäre denn, wenn wir ein Planetensystem anschauen könnten und sehen, okay, da ist jetzt hier, das sind jetzt irgendwie drei kleine Planeten und dann kommen fünf große Planeten zum Beispiel. Und aus dieser Information könnten wir dann ableiten, wie das entstanden ist. Also, dass wir wirklich so, ja, die Phase, die wir nicht sehen können, trotzdem kennen, weil wir wissen, wie es entstanden ist. Das habe ich jetzt schlecht erklärt.
Ja, ich kenne mich auch noch nicht ganz aus.
Naja, vielleicht wird es klar, wenn ich danach alles erklärt habe. Also es geht darum, Planeten entstehen irgendwie, Planetensysteme entstehen irgendwie. Während der Planetenentstehung passieren ganz viele Dinge. Und je nachdem, was da alles passiert, kommen am Ende unterschiedliche Planetensysteme raus.
Ja.
Und wenn ich die Planetensysteme, die jetzt rausgekommen sind, wenn ich die irgendwie vernünftig klassifizieren könnte, ja, nach vernünftigen Eigenschaften und das dann eben verknüpfen kann mit dem, was bei der Entstehung passiert, dann brauche ich nur schauen auf ein Planetensystem und weiß dann sofort, aha, wenn das heute so ausschaut, dann muss es damals so entstanden sein. Und wenn das heute so ausschaut, dann muss es damals so entstanden sein. Das ist quasi die Idee dahinter oder das Ziel, dass man eine Möglichkeit finden will, wie man herausfinden kann, wie Planetensysteme entstanden sind, auch wenn man nicht diese ganzen Millionen Jahre, Milliarden Jahre in die Vergangenheit schauen kann. Aber gehen wir mal durch und wenn ich dann alles erklärt habe, dann ist es vielleicht deutlich klarer. Also im Prinzip haben die Forscherinnen und Forscher sich vier unterschiedliche Architekturen ausgesucht, oder nicht ausgesucht, sondern sie haben halt die möglichen Architekturen in vier Fällen.
Sorry für die Unterbrechung, aber warum nennt man das überhaupt Architektur? Architektur ist doch etwas quasi künstlich Menschengemachtes.
Ich weiß es nicht.
Per Definition fast.
Möglicherweise, ich meine, vielleicht liegt es auch an meiner Übersetzung. Es heißt halt einfach irgendwie Planetary System Architecture. Also ich weiß nicht, ob das Wort Architecture auf Englisch eine andere zusätzliche Bedeutung hat als im Deutschen, wo halt Architektur etwas ist, was definitiv künstlich ist. Ob das im Englischen auch quasi einfach so halt Aufbau heißen kann, Struktur heißen kann.
Ja, schon, ja, vielleicht.
Aber das ist jedenfalls der Begriff, der da verwendet wird, eben Planetary System Architecture. Darum habe ich es jetzt auch irgendwie halt Architektur genannt. Ja. Also der Fachartikel heißt Framework for the Architecture of Exoplanetary Systems. Und sie haben sich jetzt eben vier solche möglichen Architekturen, mögliche Aufbauen ausgewählt. Die heißen Similar, ordered, anti-ordered and mixed. Also ähnlich, geordnet, anti-geordnet und gemischt. Und die Bezeichnungen legen schon nahe, was das heißen kann. Similar, also ähnlich, ist ein Planetensystem, wo die Planeten sich alle ähnlich sind. Also wo du jetzt einfach mal irgendwie so, keine Ahnung, fünf Erden hintereinander hättest. Also jetzt nicht fünfmal exakt unsere Erde, sondern einfach fünf Planeten, die alle ungefähr die gleiche Größe, gleiche Masse haben.
Ja.
Ja. Mhm. Das wäre so, oder halt fünf Jupiters oder was auch immer. Also das wäre halt irgendwie die Architektur similar, ähnlich. Dann gibt's geordnet. Geordnet ist durchaus leicht zu verstehen. Das ist im Wesentlichen das, was das Sonnensystem ist. Ja, also das Sonnensystem ist geordnet. Ja, weil im Sonnensystem zuerst kleine massearme Planeten kommen, Merkur, Venus, Erde, Mars, und dann kommen größere, massereichere Planeten, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Das wäre jetzt quasi geordnet. Anti-geordnet ist das Gegenteil davon, ja, massereiche Planeten nah am Stern und dann die masseärmeren, kleineren weiter draußen. Und mixed, ja, ist halt mixed, durchgemischt. Das sind so die Möglichkeiten, die es so gibt bei dem. Also gemixt wäre halt wirklich dann, wenn jetzt, dass ich halt irgendwie sowas wie ein Merkur und dann käme da, wo die Erde sitzt, der Saturn und dann kommt der Mars und dann kommt die Erde zum Beispiel. Ja, also das wäre gemixt.
Gut, aber das ist jetzt schon auch sehr, sehr, sehr grob, weil irgendwie im Sonnensystem sitzt ja der Jupiter, der mit Abstand massereichste Planet, ziemlich genau in der Mitte drinnen.
Ja, aber mein, so Jupiter, Saturn ist jetzt im Rahmen dessen, um das es hier geht, kein wahnsinnig großer Unterschied. Also die würden es auch als ähnlich durchgehen in dem. Und dann, ja, Neptun und Uranus, die sind jetzt auch, ja, deutlich größer als die inneren. Ich komme dann gleich zur Mathematik. Also das, wo das dann ein bisschen was ähnlich heißt, dann tatsächlich auch in mathematische Formeln gefasst ist. Aber es geht jetzt mal nur ums Grobe. Ja, also es gibt halt diese Möglichkeiten. Die können entweder alle eher gleich sein. Es kann eher so von wenig Masse bis viel Masse gehen. Es kann andersrum sein oder es kann irgendwie durchgemischt sein. Das sind so die vier Grundtypen, die es gibt. Und dann ist eben die Frage, die sich sofort stellt, wenn es diese vier Typen gibt, wie verteilen sich die bekannten Planetensysteme auf diese vier Klassen? Das ist natürlich, was man sofort wissen, wenn ich eine Klasse einführe, möchte ich wissen, wie oft kommt das vor? Ja, also kommt das überhaupt vor? Wie viele geordnete Systeme gibt es da draußen? Wie viele antigeordnete gibt es und so weiter? Das ist die erste Frage, die sie sich gestellt haben. Und dann die Frage, die ich vorhin schon angesprochen habe, wie hängt die Klasse von den Eigenschaften des Sterns und der protoplanetaren Scheibe ab. Ja, also gibt es zum Beispiel Sterne mit Eigenschaften, wo dann immer ein geordnetes System rauskommt am Ende? Oder gibt es Sterne, wo dann irgendwie immer ein antigeordnetes Planetensystem rauskommt? Hängt es von den Eigenschaften des Sterns ab, wie nachher das Planetensystem ausschaut? Oder von welchen anderen Eigenschaften hängt es ab? Das waren die beiden Fragen, die sie im Wesentlichen untersucht haben. Also die groben Fragen natürlich waren, jede Menge Detailfragen. Und untersucht haben sie es auf zwei Arten. Sie haben zuerst mal Computersimulationen durchgeführt. Also einfach klassische Simulationen, die gibt's ja zur Planetenentstehung. Vereinfacht gesagt hat man da halt so eine große Scheibe aus Gas, aus Staub und dann lässt man die so wechselwirken miteinander. Der Staub ballt sich zusammen, das Gas wird angezogen und so weiter und dann entstehen Planeten. Und aus diesen, je nachdem, wie viel Masse ich in die Scheiben rein tue, welche Arten von Gas ich da rein tue, wie die Temperatur ist, welcher Stern in der Mitte sitzt und so weiter, komme ich halt dann auf unterschiedliche Ergebnisse, weil natürlich, ja, wenn da jetzt ein ganz heißer Stern drin sitzt, dann mit seiner heißen Strahlung bläst der quasi einen Teil von dem Gas weg oder evaporierten Teil von dem Staub. Also da hängen ganz viele Faktoren dran, aber das kann man alles in den Computer reinstecken und simulieren. Und die haben dann eben 1000 Planetensysteme simuliert am Computer und in jedem Planetensystem haben sie dann am Ende somit mit 100 Protoplaneten-Embryos angefangen und dann halt geschaut, ja, je nachdem, wie die Anfangswerte waren, was am Ende für Planetensysteme rausgekommen sind. Und dann haben sie dazu noch die tatsächlich existierenden Exoplaneten angeschaut. Das heißt, sie haben einen neuen Katalog erstellt für Multiplanetensysteme und haben da alle Planetensysteme mit reingenommen, wo man mindestens 4 Planeten kennt und wo die Massen von mindestens 4 Planeten bekannt sind. Ja, weil wenn ich weniger als 4 Planeten kennen, dann ist es wahrscheinlich zu wenig, um die Architektur vernünftig einzuschätzen. Und wenn ich die Massen nicht kenne, dann auch nicht. Und das sind insgesamt 41 Planetensysteme, die wir momentan kennen, die diese Kriterien erfüllen. Also wir haben 41 Planetensysteme, wo wir mindestens 4 Planeten kennen und die Massen kennen dazu.
Das ist erstaunlich wenig eigentlich, ha?
Ja, ja, aber andererseits, ich meine, ist halt immer noch großes Universum, wenig Teleskope.
Ja, stimmt, das ist das Grundproblem überhaupt von allem. Ja. Ja. Na, aber ich habe, man glaubt immer, na, wir kennen mittlerweile schon so viele Exoplaneten und auch
Ja,
so
tun wir eh.
viele. Na, das ist schon so normal. Ein Stern hat ein Planetensystem, da, da, da.
Ja,
Aber
mein.
41, wo man auch wirklich die Masse der Planeten
Ja.
kennt,
Also, mein, es sind
das ist schon.
tatsächlich 194 Planeten drin in dem Katalog. Also, die 194 sind dann auf diese 41 Planetensysteme aufgeteilt. Also, du hast,
Ja.
wenn du genau wissen willst, 24 Planetensysteme mit vier Planeten, sieben haben fünf Planeten, acht haben sechs Planeten, ein Planetensystem hat sieben Planeten und ein Planetensystem, da kennen wir sogar acht Planeten. Weißt du, welches das ist?
Unseres.
Ich werde die Pause ein bisschen kürzer schneiden.
Das ist lieb von dir, danke. Man hat jetzt die Zahnräder in meinem Gehirn irgendwie gehört, oder? Ratatatatatatat.
Ich wollte darauf hinweisen, dass das Sonnensystem natürlich auch Teil dieser Studie und Teil dieses Katalogs ist, weil das kennen wir auch
Immerhin habe ich
natürlich.
nicht gesagt, keine Ahnung. Ich meine, wäre schlimmer auch noch gar nicht.
Ja, aber jedenfalls, das ist quasi, es sind fast 200 Planeten. Und man darf ja nicht vergessen, ganz viele Sterne, da haben wir halt nur einen Planeten gefunden, was nicht heißt, dass da nicht mehr sind, aber da haben wir halt noch nicht mehr gefunden. Und ganz viele Planeten, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten fast entdeckt haben, haben wir auch mit Transitmessungen entdeckt. Das heißt, durch die Verdunkelung, die scheinbare eines Sterns, wenn von uns aus gesehen ein Planet genau dran vorüberzieht, mit Satellitenmessungen. Und wenn wir sowas messen, dann können wir zwar sehr, sehr gut feststellen, dass da ein Planet ist und auch wie groß er ist, aber nicht die Masse. Wenn wir die Masse haben wollen von den Planeten, dann müssen wir wirklich sehr viel aufwendigere Beobachtungen machen, mit spektroskopische Beobachtungen, meistens spektroskopische Beobachtungen hier mit erdgebundenen Teleskopen. Also um die Masse zu bestimmen, muss man mehr Aufwand treiben, als um die Größe zu bestimmen. Aber es reicht, dass wir die Größe kennen, unter anderem bei den meisten Fällen, um festzustellen, dass da ein Planet ist. Das heißt, es ist nicht verwunderlich, dass wir zwar viele Planeten kennen, aber nicht so viele Massen kennen, weil es halt deutlich schwerer zu messen ist.
Ja, schon klar. Ja.
So, also das ist mal die Ausgangssituation. 1000 simulierte Planetensysteme, 41 reale Planetensysteme. Und die kann man sich anschauen, die simulierten sowieso, weil da sehen wir, wie sie entstehen. Und die realen, da haben wir auch die Daten, die wir haben. Und jetzt haben wir halt probiert mal zu schauen, ja, was ist da? Wie kann man das zusammenbringen? Und jetzt haben sie dann mathematisch sich was überlegt, nämlich zwei Kennzahlen, den Coefficient of Similarity und den Coefficient of Variation. Will jetzt nicht ins Detail gehen. Beide Papers sind frei verfügbar. Wer gerne das wissen möchte, kann dann in den Shownotes auf die entsprechenden Links klicken und dann sich genau schauen, wie das funktioniert. Aber im Wesentlichen hat man da halt ja so statistische Parameter geschaffen, um mal zu sagen, was heißt es jetzt, dass wenn sich zwei Planeten ähnlich sind, das war genau das, was du vorhin angesprochen hast, wo du gesagt hast, naja, Jupiter ist quasi in der Mitte und dann kommen wieder andere, die ja gar nicht so Jupiter ähnlich sind. Aber wie mathematisch in der Arbeit genau ähnlich definiert ist, das ist da im Artikel beschrieben, also das ist da wirklich per Formel festgeschrieben, wann etwas ähnlich ist, wie weit was abweichen darf, damit es dann eben nicht mehr ähnlich ist und so weiter. Also das ist da, ist jetzt nicht so Pi mal Daumen gemacht in der Arbeit, sondern das hat eine mathematische Grundlage, wie das gemacht worden ist. Und jetzt kommen wir zu dem, was vermutlich am interessantesten ist. Hast du eine Idee, eine Vermutung, welche Architektur am häufigsten ist? Von den vier. Also ähnliche Planeten, geordnet, antigeordnet oder durchgemischt. Was glaubst du ist am häufigsten in den Simulationen und in der Realität?
Also mit oder ohne Selektionseffekt, weil die, also, na, das ist ja auch noch ein Thema.
Ja,
Welche sind die, die wir überhaupt beobachten können?
das kommt dann, also da reden wir auch noch drüber, aber in dem Fall, es ist in beiden Fällen ist die gleiche Klasse am häufigsten. Also sowohl bei den beobachteten Systemen als auch bei denen aus der Simulation ist in beiden Fällen die gleiche Klasse
Ha.
auf Platz 1 am häufigsten.
Ich kann mich nicht entscheiden zwischen antigeordnet und gleich
Okay,
ähnlich.
spannend, dass du gerade die beiden
Weil weder
raus hast.
noch, oder was?
Nein, dass du wieder gerade auf die beiden kommst.
Naja, weil sie irgendwie, also vom beobachtungstechnischen her natürlich am einfachsten ist, wenn ein großer Planet nah an seinem Stern dran ist.
Das
Also das ist
stimmt.
das Beobachtungsbias,
Ja.
wo ich sagen würde, dass die meisten Planetensysteme, die wir bis jetzt entdeckt haben, halt die sind, wo die großen Planeten Ja. Und dann können wir sagen, vielleicht haben wir hauptsächlich welche entdeckt, die aus großen Planeten bestehen, weil wir die kleinen halt schwerer finden können und drum auch ähnlich. Weil wenn sie alle aus großen bestehen, dann sind sie auch gleichzeitig ähnlich.
Okay, ja, ich meine, es sind interessante Überlegungen. Also bei der ersten, wo du gesagt hast, wenn wir einen großen Planet haben, also Jupiter, nah am Stern, das ist absolut richtig, dass wir das am leichtesten entdecken können. Aber da muss man sich fragen, wie kommt der dahin? Weil das wissen wir auch, dass so große Planeten nah am Stern nicht dort entstehen eigentlich. Also die können dort eigentlich nicht entstehen, da gibt es zu wenig Material für so große Planeten. Das heißt, die müssen von außen dahin wandern. Und wenn so ein großer, massereicher Planet von außen nach innen wandert im Sonnensystem, naja, dann ist die Chance groß, dass danach nicht mehr viel übrig ist in dem System. Und dann haben wir ein System mit einem großen Drum in der Mitte. Und alles, was irgendwie kleiner war, was da ein antigeordnetes System draus machen könnte, weil für antigeordnet brauchst du ja weiter draußen dann kleinere Planeten,
ja,
die sind weg.
Darum habe ich mich dann für quasi gleich entschieden, weil das dann vom, ja, also ich sehe es halt eigentlich von der Beobachtungsseite her, was man am ehesten findet. Aber weil du gesagt hast, dass es in den Simulationen auch, also in Simulationen ist es die gleiche Form.
Also müssen nicht lange rumraten, wir sind ja hier bei der Wissenschaft und nicht beim Raten. 80% der Planetensysteme aus den Simulationen sind ähnliche, similar systems, also Systeme, wo die Planeten eher gleich sind.
Da habe ich recht gehabt.
Ja, ich habe nichts anderes behauptet. Ach, aber das ist schon mal das erste Mal, wo es wirklich interessant wird, weil 80%, das ist jetzt irgendwie schon eine deutliche Mehrheit, ja. Also 80% aller Planetensysteme, die aus der Simulation rausgekommen sind, sind Planetensysteme, wo die Planeten jetzt alle eher sich ähnlich sind. Das hat mich zumindest überrascht, dass das so ist.
Ja.
Wir kommen gleich zu den Beobachterinnen. Ich mache nochmal hier die Simulationen fertig. 8% der Systeme sind gemischt oder antigeordnet. Und geordnet, also sowas wie Sonnensystem, das ist nur in 1,5% der Fälle. Also wir haben 80% ähnliche Planeten, jeweils 8% antigeordnet und durchgemischt und nur 1,5% der Planetensysteme aus der Simulation sind geordnete Systeme.
Das heißt, das wäre jetzt quasi ohne Beobachtungsbias natürlich, weil das nur die Simulation ist.
Genau, also in der Simulation hat man quasi alles, was theoretisch möglich ist, durchsimuliert. Ja, schau, was rauskommt. Also das wäre jetzt quasi das, so was man erwarten würde zu beobachten, wenn wir alles beobachten könnten, was da ist und wenn die Simulation alle Effekte beinhaltet, die da sind. Ja, dann wäre das der Fall, den wir beobachten würden. Tatsächlich beobachtet haben wir was ja ungefähr so ähnliches. Ja, also wir haben auch in den beobachteten Systemen 59% ähnliche Planetensysteme, ja, also wo die Planeten einander ähnlich sind. 59%, also keine 80, aber immer noch eine deutliche Mehrheit. Von den geordneten Systemen haben wir 37%. Also das, was vorher nur 1,5% war in den Simulationen, ist hier das zweithäufigste. 15 von den 41, also 37%. Wir haben 5% der Planetensysteme, die gemischt sind und wir kennen kein reales Planetensystem, das antigeordnet ist. Haben wir noch nicht beobachtet.
Okay, interessant. Es gibt keins, wo die großen Planeten nah am Stern dran sind und dann noch kleine Planeten weiter außen kommen.
Wahrscheinlich ist das durchaus etwas, was auch auf Beobachtungseffekte zurückzuführen ist. Weil also einerseits hast du den Effekt, den ich vorhin gerade erwähnt habe, damit du einen großen, massereichen Planeten nah am Stern kriegst, muss der da irgendwie hin. Ja, und wenn er da irgendwie hin durchrauscht, dann schmeißt er die anderen raus. Wenn trotzdem noch weiter außen irgendwie was Kleines ist, ja, kann ja auch irgendwie weiter draußen noch ein kleinerer Planet entstehen, dann ist der halt erstens klein, hat wenig Masse, ist weit draußen, braucht wahnsinnig lang um den Stern rundherum. Ja, also wenn sowas wie Pluto braucht ja 200 irgendwas Jahre einmal um die Sonne rum. Das heißt, irgendein Beobachtungssignal, das wir kriegen, kriegen wir dann auch nur mit einer Periode von mehr als 200 Jahren, weil zu lang dauert es halt. Das heißt, da ist allein der Beobachtungseffekt, der Auswahleffekt halt so groß, dass wir vielleicht weit außen liegende kleine Planeten noch gar nicht wirklich gefunden haben, weil wir noch nicht gut genug beobachten können dafür und noch nicht lang genug beobachten dafür. Also es kann sowohl ein realer astronomischer Effekt sein, dass es die nicht gibt in den Beobachtungsdaten, weil halt ja die kleinen Planeten, die weiter außen liegen würden, durch das Hineinwandern der großen rausgeschmissen werden. Und dazu kommt, dass die ja doch schwer zu beobachten sind. Aber aus welchen Gründen auch immer, wir haben noch keine beobachtet. Sagen Sie auch in der Arbeit, die Unterschiede zwischen dem Simulationen und Beobachtungen kommen halt hauptsächlich daher, dass eben die Beobachtungsdaten nicht vollständig sind, weil wir halt nicht alles beobachten können, was da ist.
Und haben Sie versucht in der Arbeit, die für diese Beobachtungseffekte da irgendwie das auszugleichen?
Naja, das ist im Wesentlichen das, was Sie mit der Simulation gemacht haben. Da haben Sie halt quasi alles simuliert, was irgendwie geht.
Verstehe.
Also so habe ich das interpretiert, dass man kann ja nicht irgendwie, du kannst vermutlich auch noch irgendwie rumrechnen, was du verpasst hast beim Beobachten. Aber ich meine, sie haben halt die Simulation und sagen halt, da kommt es raus, was da rauskommt. Und sie haben dann noch ein paar mehr Sachen probiert rauszuholen aus diesen Daten, weil in den Simulationsdaten siehst du ja auch den kompletten Entstehungsweg des Planetensystems. Da siehst du ja wirklich genau von dem Planeten Embryos bis zum fertigen Planetensystem, was da alles passiert zwischendurch. Das heißt, es ist dann genau das, wo es möglich ist, dass du eben den Endzustand mit dem Ausgangszustand verknüpfst, weil du in der Simulation ja die Daten hast. Das heißt, du kannst jetzt schauen, von den 80% der Planetensysteme, die ähnliche Planeten produziert haben, sind die alle auch auf ähnliche Art und Weise entstanden. Ja, das kann man dann nachschauen, das haben die dann auch gemacht. Und das ist jetzt ein zweiter Artikel, den sie geschrieben haben zu dem Thema, wo sie genau das gemacht haben, wo sie dann tatsächlich eben genau diese verschiedenen Bildungswege untersucht haben. Sie haben zum Beispiel festgestellt, dass die Architektur stark von der Masse und der Zusammensetzung der protoplanetaren Scheibe und des Sterns abhängt. Insbesondere auch von der Metallizität, ja, also dem Anteil an chemischen Elementen, die kein Wasserstoff und kein Helium sind in der Gas- und Staubscheibe. Wenn du eher Sterne mit wenig schweren Elementen hast und kleine massearme Scheiben hast, dann kriegst du da eher eben diese geordneten Planetensysteme raus. Wenn du große Scheiben hast, also wenn so protoplanetare Scheiben, wo viel Material drin ist und du viele schwere Elemente im Stern drin hast, dann kriegst du eher die geordneten und antigeordneten Systeme. Und bei den mittelgroßen Scheiben und Sternen, da kriegst du dann die gemischten Systeme.
Aha, und im ersten Fall waren es die gleichen, oder?
Genau, bei den kleinen, also jetzt ganz einfach gesagt, kleine Sterne mit kleinen Scheiben rundherum geben ähnliche Planetensysteme, große Sterne mit großen Scheiben und viel chemischen schweren Elementen, also viel hoher Metallizität, kriegst du die geordneten und antigeordneten und die gemischten Systeme kriegst du irgendwo dazwischen. Und natürlich hast du diese ganzen dynamischen Prozesse, die dann auch dazu führen, ob dann jetzt hier die geordneten und antigeordneten Systeme rauskommen. Was auch eine Rolle spielt, ist die Schneegrenze. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal erwähnt haben im Podcast. Auf jeden Fall die
nicht am HVLK, sondern draußen im Sonnensystem.
Du hast in so einer Scheibe um einen Stern rundherum Gas und Staub. Das Gas kann, wenn es kalt genug ist, so zu Eis kondensieren. Also du kannst aus den diversen Gas- und Staubatomen, Molekülen, können sich dann irgendwie so kleine Eisbröckchen bilden. Und wenn es zu warm ist, dann nicht. Und warm ist es nahe am Stern, kalt ist es weiter weg vom Stern. Irgendwo dazwischen gibt es eine Grenze. Und hinter dieser Grenze ist es quasi kalt genug, dass du eben nicht nur Staub zur Verfügung hast für die Entstehung von Planeten, sondern eben auch Eis. Und nahe am Stern, da hast du halt nur den Staub, um Planeten entstehen zu lassen, vereinfacht gesagt. Das ist die Schneegrenze, weswegen Kometen zum Beispiel auch deutlich mehr gefrorenes Material enthalten als Asteroiden, weil die Kometen weiter weg vom Stern entstanden sind als die Asteroiden. Also da spielt die Schneegrenze eine Rolle. Und Sie haben aber auch hier gesehen, dass ähnliche Planeten sich innerhalb der Schneegrenze bilden. Also so Planetensysteme, wo die Planeten sich alle eher ähnlich sind, da sind die Planeten alle eher nahe am Stern entstanden, innerhalb der Schneegrenze und bleiben auch dort. Also das sind alles eher dicht gepacktere Planetensysteme, also kleinere Sterne mit kleineren Planeten nahe beieinander, nahe am Stern. Bei den anderen drei, also die gemischten, geordnet und antigeordnet, da hast du die großen Planeten, die dann meistens hinter der Schneegrenze entstehen, wo mehr Material zur Verfügung steht, eben nicht nur der Staub, sondern auch das Eis, und die können dann eben weiter nach innen wandern. Und dann je nachdem, wie das dynamisch genau passiert, da ist ganz viel ja auch chaotische Dynamik drin, wie das genau passiert, das hängt dann auch davon ab, eben von der Masse der Scheibe, wie da genau die Wechselwirkung ist zwischen den entstehenden Planeten und dem Material der Scheibe und so weiter. das führt dann dazu, dass du dann eben ja geordnete, antigeordnete oder gemischte Systeme hast. Das hängt dann an der Dynamik, die dann danach passiert. Aber wenn du eben Planeten hast, die hauptsächlich innerhalb der Schneegrenze entstehen, dann sind das eher Planeten, die alle gleich groß sind und nah am Stern. Und wenn du sowas haben willst wie Sonnensystem, dann brauchst du auch Planeten, die hinter der Schneegrenze entstehen und ein bisschen chaotische Dynamik, damit dann sowas rauskommt.
Spannend. Wo ist die Schneegrenze im Sonnensystem?
Im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, und zwar ziemlich in der Mitte. Das war einer der Gründe für die Dawn-Mission. Die Raumsonde Dawn der NASA ist im September 2007 gestartet worden und die Mission wurde 2018 beendet, also die ist schon durch, die Mission. Aber die hat zwei Asteroiden aus der Nähe besucht. Das war eine coole Mission. Die ist zuerst zu Vesta geflogen und hat auch wirklich dort geblieben, war kein Vorbeiflug, ist dort geblieben, hat Vesta untersucht und ist dann weitergeflogen zu Ceres und ist dann um Ceres rumgeflogen und hat Ceres untersucht und hat deswegen sowohl den Asteroid Vesta als auch den Asteroid Ceres untersucht. Erstens mal sind beides coole Asteroiden, es sind beides sehr große Asteroiden. Ceres ist der größte im Hauptgürtel.
Und ist Ceres eben nicht mittlerweile ein Zwergplanet? Ach,
wir in diesem Podcast reden wir nicht über Zwergplaneten.
Let's not talk about it.
Nein, okay. Es ist, wir können, wenn die IAU sich mal dazu durchringen würde, ihre Zwergplanetendefinition ernst zu nehmen, dann können wir gerne drüber reden. Aber sie hatte damals, als Pluto zurückgestuft wurde von der Planetenklassifikation, 2006 hat sie halt irgendwie diese Zwergplanetendefinition eingeführt, hauptsächlich, weil die Amerikaner das wollten. Und hat dann 5 Himmelskörper als Zwergplaneten klassifiziert und seitdem nichts. Seitdem ist dieses Ding Zwergplaneten nie wieder aufgetaucht. Es gäbe Dutzende weitere Himmelskörper, die alle die Eigenschaften erfüllen würden, um auch Zwergplaneten genannt zu werden. Wären sie aber nicht. Also die wird nicht mehr angewandt, die wird nicht benutzt. Und insofern macht es überhaupt keinen Sinn, diese 5 Zwergplaneten, die wir seit 2006 haben, jetzt als Zwergplanet zu bezeichnen, wenn es 50 andere gibt, die auch Zwergplanet heißen müssten, wenn man die Klassifikation ernst nimmt, aber nicht Zwergplanet genannt warum? Werden.
Ich glaube, das ist so die, das sind die angeprangerten, das sind die 5, das sind die, die verursacht haben, dass Pluto kein Planet mehr ist. Und da sollen sie stehen und in ihrem Zwergplaneten-Dasein es bereuen, ja, sie existieren.
Ich glaube, es ist der IAU einfach peinlich, dass sie das damals gemacht haben und deswegen reden sie nicht mehr drüber.
Auch aber, möglich.
Aber ja. Selbst wenn man sich anschaut, was diese Zwergplanetendefinition eigentlich tatsächlich aussagt, dann ist es nichts anderes als ein anderes Wort für großer Asteroid. Und insofern habe ich irgendwann entschlossen, nach dem ich festgestellt habe, dass die IAU mit dieser Definition nichts anfängt, bin ich dazu gegangen, die Zwergplaneten einfach als große Asteroiden zu bezeichnen und gut ist.
Auch also, Pluto?
Ja, nennen auch Pluto einen großen Asteroid.
Spannend.
Ja, aber wie gesagt, das war gar nicht das Thema. Also sie haben Ceres und Vesta nicht deswegen besucht, weil ja Ceres ein Zwergplanet ist, sondern weil man gerne mal die beiden großen Asteroiden, da oder mindestens zwei dieser großen Asteroiden aus der Nähe sehen wollte, aber weil Ceres und Vesta auf unterschiedlichen Seiten der Schneegrenze im Sonnensystem liegen. Das war der Hauptgrund.
Alles klar.
Damit man wirklich schauen kann, okay, wie unterscheiden die sich denn wirklich voneinander?
Aber wie schmal ist die Schneegrenze? Ich meine, das ist ja wohl keine Linie, oder?
Doch, da ist so ein Schild und da das hat jemand eine Linie. Nein.
Ja, Anfang, Ende.
Genau. Nein, natürlich, das war ja auch einer der Gründe, die man sich anschauen wollte, weil das ist ja natürlich ein theoretisches Konzept, ja. Genauso wie die habitable Zonen. Das ist ja auch nicht ausgeschildert im Sonnensystem, sondern das hängt halt davon ab. Aber einer der Gründe war eben zu schauen, wie stark sind die Unterschiedliche wirklich. Vielleicht hätte es auch, es gab Unterschiede, ich habe die Ergebnisse in der Mission nicht mehr im Kopf, ist schon länger her, aber es gab definitiv Unterschiede und wenn es keine gegeben hätte, dann hätte man auch das Konzept der Schneegrenze vielleicht nochmal überdenken müssen. Aber einer der Gründe war eben genau das rauszufinden, wie die Schneegrenze die Entstehung von Planeten beeinflusst, weil ja die Asteroiden so noch die Bausteine der Planeten sind, die übrig gebliebenen. Aber das ist, wie gesagt, spielt da bei der Planetenentstehung eine große Rolle. Können wir mal schauen, irgendwann machen wir vielleicht mal so eine Übersicht über die Dawn-Mission. Werden mal auf meine Liste schreiben. Aber in dem Fall hat man jetzt eben tatsächlich mit dieser Klassifikation, die auf den Daten der Simulation basiert, eben ein sehr, sehr schönes Werkzeug geschaffen, wo man jetzt besser als früher, weil früher konnte man es gar nicht, aus dem heutigen Anblick oder der heutigen Zusammensetzung eines Planetensystems darauf schließen kann, wie es entstanden ist. Das ist schon ein, ja, durchaus großer Schritt, weil bis vor, ja, 30 Jahren, als wir die ersten Planetenbahnrennstellen entdeckt haben, haben wir eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt, wie Planetensysteme allgemein entstehen. Wir hatten Ahnungen, wie unser eigenes Sonnensystem entstanden ist. Die waren auch nicht ganz richtig. Auch da haben wir wieder viel korrigieren müssen, nachdem wir die Planeten anderer Sterne entdeckt haben und gesehen haben, was es da noch so alles für Phänomene gibt, die wir übersehen haben. Aber jetzt sind wir echt so weit und ich bin überrascht, dass es so schnell ging. 95 war der erste extrasolare Planet. 95 ist jetzt wie viele Jahre her? Fast 30 Jahre her. Also dass wir wirklich so in gut 25 Jahren es geschafft haben von, wir kennen überhaupt keinen Planeten außerhalb des Sonnensystems, bis hin zu, wir haben jetzt eine Klassifikation von Planetensystemen und können aus der Architektur eines Systems zumindest ansatzweise darauf schließen, wie die entstanden sind und können die Prozesse während der Entstehung, die unterschiedlichen Prozesse während der Entstehung von Planeten in Abhängigkeit der Sterne, bei denen sie entstehen, ableiten. Also das finde ich schon beeindruckend, dass das so schnell gegangen ist, der Fortschritt da.
Ja, das ist cool. Was mich noch interessieren würde, wäre, dass der Unterschied zwischen quasi gleich, aber klein oder gleich, aber groß, da, ob der da irgendwie hineinkommt. Weil, also geordnet, antigeordnet ist quasi klar und gemischt ist eigentlich auch klar, aber bei ähnlichen Planeten kann es ja sein, dass sie alle Gesteinsplaneten sind oder alle große Gasplaneten oder so, oder
ja,
irgendwo an der Grenze? Oder?
Ja, ich habe jetzt gerade noch das eine Diagramm aufgemacht, das da drin war. Da siehst du eben auf der einen Achse die Gesamtmasse, also alle Planeten zusammengezählt in der Masse in dem System, aufgetragen gegen diesen Ähnlichkeitsindex, wo dann die einzelnen Klassen sind. Und da siehst du eigentlich, dass tatsächlich die Planetensysteme mit ähnlichen Planeten, die hängen quasi da ganz vorne in dem Diagramm drin, wo die Gesamtmasse niedrig ist und erst dahinter kommen die drei anderen Systeme. Also es gibt irgendwie ein, zwei so Ausreißer, aber ansonsten ist es sehr, sehr geordnet, dass alles, was so größer als 10 hoch 2 Erdmassen an Gesamtmasse ist, alles, was größere Gesamtmasse als diese 10 hoch 2 Erdmassen hat, das ist entweder geordnet, antigeordnet oder gemischt. Und alles, was weniger als diese 10 hoch 2 Erdmassen Gesamtmasse hat, ist ähnlich. Das heißt,
ohne Gesamtmasse im Sinne von alle Planeten zusammen.
Genau, genau.
Ja. Also wenn es mehr als 100 mal die Erdmasse sind, dann sind sie nicht, dann sind sie tendenziell nicht gleich,
genau,
sondern unterschiedlich.
Das macht aber auch Sinn, wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, was ich vorhin gesagt habe über die Entwicklungswege, dass du eben ähnliche Planeten bekommst, wenn die innerhalb der Schneelinie entstehen. Und innerhalb ist
dann
halt einfach
die Kleinen.
Ist halt, ja, vor allem, da ist halt auch weniger Material, weil so eine Scheibe wird nach außen hin größer, wenn das geometrisch irgendwie im Sinn macht. Also der
im Quadrat.
Genau, also das ist einfach im äußeren Bereich einer Scheibe ist halt sehr viel mehr Fläche als innen, weil die Scheibe innen kleiner ist als außen.
Ich muss ja nicht erklären. Aber die Scheibe ist ja gleichzeitig innen auch dichter als außen, oder?
Vielleicht auch nicht, aber weiter
Anfang,
außen.
Am Anfang ja, zumindest.
Ne? Weiter außen hast du dann eben auch das Eis zur Verfügung als innen. Also es macht schon Sinn, dass eben die ähnlichen Planeten alle eher kleine Planeten sind. Oder okay, wenn es keinen Sinn macht, ist es auf jeden Fall so.
Whatever. Aber das ist spannend, weil irgendwie, das heißt ja auch, dass eigentlich alle Systeme, wo ein Jupiter-ähnlicher Planet drinnen ist, na, der hat was, 300 mal die Erdmasse, oder? Ungefähr. Wo ein Jupiter-ähnlicher Planet drinnen ist, gibt's auch kleine, weil das heißt, ne?
Ja,
es gibt keine Systeme mit nur großen Planeten.
Offensichtlich, ich habe hier in diesem Diagramm sind, glaube ich, zwei Punkte, sehe ich, ähnliche Planeten bei über 10 hoch 3 Erdmassen. Aber das sind, wie gesagt, zwei Ausreißer, die da drin stecken. Also kann es vielleicht schon auch vorkommen, dass du jetzt irgendwie so 3-4 Jupiters bekommst oder so, aber das ist absolut nicht die Norm.
Oder halt, ja, passiert nicht so oft. Interessant. Das heißt, es gibt da draußen wahrscheinlich entweder so, also viele Systeme, wo dann viele mehr als ein erdähnlicher Planet auch da ist, ne? Oder irgendwie so eine Konfiguration wie halt Erde und Jupiter.
Ja, mit dem Thema haben sie sich auch beschäftigt in der Diskussion von dem Artikel. Sie haben gesagt, dass die Habitabilität von Planetensystemen man zumindest so weit in dieser Studie inkludieren kann, als dass man sagen kann, dass die Planetensysteme, wo alles ähnlich ist, also diese Similar Architecture, dass die eine sehr gute Möglichkeit sind, um nach Leben und lebensfreundlichen Planeten zu suchen, weil du eben da deutlich mehr erdgroße oder zumindest eben keine Gasriesen, aber kleinere Planeten näher am Stern dran hast, also dort, wo auch die habitable Zone ist, als es in anderen Planetensystemarchitekturen der Fall ist. Das heißt, die häufigste Architektur ist auch die, wo man am einfachsten und am lohnendsten nach Leben und lebensfreundlichen Planeten suchen kann. Was?
They're out there. It's all full of them.
Ja, aber was, wie das zeigt, womit ich angefangen habe, dass unser Sonnensystem was Besonderes ist. Weil, wie gesagt, wir sind.
Das wollte ich jetzt auch gerade fragen. Weil das ist ja, wieso ist es was Besonderes, wenn diese Konfiguration ja irgendwie 30% oder wie war das in den Beobachtungen ausmacht?
In den Beobachtungen macht es knapp 37% aus, in der Simulation aber nur eben nur 1,5%.
Ach so, in der Simulation war es so wenig, verstehe. Gut, aber da ist ja, also, sorry, no offense, ja. Wenn es um real existierende Dinge geht, glaube ich eher den Beobachtungen. Weil die sind da, die hat man gesehen. Ja klar, da hast du einen Bias, ja. Aber das heißt ja, dass sie eigentlich diese Sonnensystem-ähnlichen Systeme, dass die leichter zu beobachten sind als andere, weil es quasi es gibt davon weniger laut Simulationen, aber wir haben relativ dazu viel mehr davon beobachtet. Also eigentlich ist so ein System wie unser Sonnensystem leichter zu beobachten als andere im Endeffekt. Sonst gäbe es ja nicht über 30% davon in den Beobachtungen und nur 1% in den Simulationen.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, das mit den Biasen ist ja auch irgendwie eine sehr schwierig sich durchzudenkende Geschichte, weil manchmal, also es gibt etwas, was für einen Bias spricht, wenn man sich es dann nochmal genauer durchdenkt, dann auch einen gegenteiligen Effekt auch zusätzlich haben kann und dann hast du zwei oder sogar mehrere Effekte, die einander da miteinander konkurrieren und dann ist das, was du im Endeffekt beobachtest, ein Ergebnis aus vielen verschiedenen sogenannten Biases. Ne?
Genau, wir haben natürlich auch die Art der Sterne spielt auch eine Rolle, wie gut wir sowas beobachten können und was nicht. Also da bin ich jetzt zu wenig in der Beobachtung bewandert, um sagen zu können, ob allein aus Beobachtungsgründen bei der Auswahl der Sterne schon ein Bias ist, weil ob man sagen kann, wir beobachten hauptsächlich sonnenähnliche Sterne, weil es leicht geht, oder es geht schwer, sonnenähnliche Sterne da zu beobachten. Also auch da kann ich zu wenig sagen, aber das spielt natürlich auch alles damit rein.
Ja, aber man kann sagen, dass die meisten Systeme, die wir beobachten, ähnliche sind, und zwar ähnliche, die aus kleinen Planeten bestehen. Das heißt, wir sehen eigentlich wir beobachten die meisten Planeten mit quasi dem, was wir auch finden wollen, wenn man jetzt mal so egoistisch von uns ausgeht. Wir wollen ja quasi erdähnliche Planeten finden, um zu schauen, ob es da noch andere Leute gibt da draußen. Und das ist eigentlich auch genau das, was wir anscheinend auch sehen da draußen. Mhm. Also spielt uns quasi in die Hände bei unserer Suche nach den anderen.
Den anderen. Ja, wie gesagt, es ist jetzt, die Suche nach Aliens war jetzt nicht der Hauptpunkt dieser Arbeit, aber...
Ist ja eh klar, dass die Star-Astronomin da wieder drauf überleiten muss, gell?
Aber ich verlinke vielleicht nochmal in den Shownotes eine sehr schöne Abbildung aus dem Artikel, wo man wirklich die bekannten und die synthetisierten oder eine Auswahl der synthetisierten Planetensysteme sehen kann. Also das ist da wirklich ein schönes Diagramm, wo du alle 41 Planetensysteme, die wir kennen, siehst und dann eben eine Auswahl aus den verschiedenen simulierten Planetensystemen und wirklich auch eingezeichnet, wo du wirklich so die Planeten als Punkte siehst, eben große Punkte, große Planeten und so weiter, wo du da so diese Vielfalt dir anschauen kannst, eben mit den ähnlichen. Und da ist tatsächlich ein System, jetzt seht ihr das System HR8799. Das ist eins offensichtlich, wo vier fette, große Planeten zusammenhängen. Jetzt mal schauen, was das für eins ist. Das ist 130 Lichtjahre entfernt.
Das ist doch eh das mit dieser bekannten Simulation,
genau,
Animation von echten Beobachtungsdaten, wo diese großen vier fetten Gasplaneten in einem ziemlich riesigen Abstand den Stern umkreisen.
Genau. Ne? Es ist irgendwie 6 Jupitermassen und dann irgendwie 7 Jupitermassen, die anderen 3 haben die. Und die sind halt alle deutlich weit entfernt. Also der eine ist irgendwie da, wo bei uns der Saturn, Neptun rumhängt und die anderen sind alle irgendwie noch viel weiter draußen. Ja, also das ist das eine Beispiel, dieser eine Ausreißer, den wir da vorhin besprochen haben, das ist genau dieses Thema. Das kann man da nochmal wirklich sehr schön sehen. Und selbst da in diesem Diagramm fällt das Sonnensystem fast schon ein bisschen raus. Also das sieht man schon, das schaut nicht so aus wie die anderen.
Moment mal, dieses HR 8799 ist jetzt, das ist ein ähnliches, aber nur mit großen Gasplaneten.
Genau.
Das ist einer dieser Outlier.
Okay. Genau.
Ist natürlich möglich, dass es da noch kleinere Planeten weiter drinnen gibt.
Natürlich, oder? Das kann natürlich sein, aber die wird man noch nicht entdeckt haben, wenn es da sind. Hm. Wahrscheinlich sogar sehr wahrscheinlich, dass da welche sind weiter innen, aber...
Das heißt, es ist wahrscheinlich im Endeffekt auch ein geordnetes System, weil da noch kleinere sind, die näher am Stern dran sind, möglicherweise.
Möglich, ja.
Das ist sehr spannend.
Ja, ich weiß nicht, ich verlinke dir, die ist wirklich schön, die Abbildung, die tue ich vielleicht direkt rein in die Shownotes, weil sie da wirklich, da sieht man alles, was wir oder ich in dem Fall mühsam probiert habe zu erklären, sieht man da recht schön deutlich.
Auf einen Blick.
Ja, so ist das oft mit den Bildern.
Na, aber ich habe es jetzt verstanden, also deine Erklärung war nicht so schlecht.
Ja, also das ist halt das, weil wir halt nur einen Podcast haben und keinen Videokanal.
Ja, oh, Mist. Wir brauchen das beobachtbare Universum. Ne?
Tja.
Future Projects.
Das war meine Geschichte über die Architektur von Planetensystemen.
Sehr spannend. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Gibt's Fragen?
Es gibt Fragen und zwar, ich habe jetzt nicht mal wirklich Fragen zu Planetensystemen gefunden und habe einfach irgendwelche Fragen genommen. Eine Frage ist von Manfred. Und ich stelle sie einfach dir. Manfred fragt uns, dass die Sonne fast nur aus Wasserstoff und Helium besteht und noch ein bisschen Kohlenstoff, Sauerstoff, Neon, Stickstoff und so weiter, ist mir klar. Und dass es durch den gewaltigen Druck im Inneren zur Kernfusion kommt, ist auch noch verständlich. Aber was hat dazu geführt, dass sich auf so kleinen Punkten im Weltall diese Elemente so zusammengefunden haben, dass sich die Sonne oder Sterne bilden? Also quasi Sternentstehung, nicht Planetenentstehung.
Ah, wie es überhaupt dazu kommt, dass die Sterne quasi sich bilden, weil sie ja doch im Vergleich zum leeren Raum da zwischen den Sternen sehr, sehr, sehr kompakt sind.
Genau.
Und dass das ganze Material da so auf so kleinen Punkten, naja, die Schwerkraft, ne? Die Gravitationskraft, die das ganze Material, das vorher in einer riesigen Gaswolke weit verteilt war, dazu gebracht hat, sich zusammenzuziehen unter seiner eigenen Schwerkraft. Und zwar halt quasi lokal unter Anführungszeichen in einer noch viel riesigeren, gigantischeren Wolke. Also das ist eine riesen, 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 riesen Wolke und der entstehen dann halt irgendwie hunderte, tausende, zehntausende Sterne überall. Und jeder einzelne kleine Bereich bildet sich durch irgendeine Instabilität, irgendwo hat was angestoßen, vielleicht von außen eine Supernova-Explosion oder auch Instabilitäten in dieser Wolke drinnen, dass dann irgendwo die Schwerkraft anfängt, da dieses Gleichgewicht zu stören und sich das Zeug anfängt zusammenzuziehen. Und dann zieht sich's aus einem sehr, 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 sehr großen Bereich eben im Laufe von Jahrhunderttausenden oder sogar Jahrmillionen zusammen und wird immer kompakter und immer heißer und dreht sich immer schneller und irgendwann geht's wah und der Stern beginnt zu leuchten.
Ich glaube, das wah ist nicht...
Hört man zumindest nicht im Weltraum, ja, das stimmt.
Also, wenn man es zusammenfassen möchte, Unordnung oder Störung ist der Grund, dass das passiert. Tatsächlich... war's. Man kann sich folgendes schönes Bild vorstellen. Ja, stell dir einen kleinen See vor, ja, so spiegelglatte Wasseroberfläche. Vielleicht ist gerade so Frühling. Am Ufer des Sees stehen ein Haufen Kirschbäume und die ganzen Kirschblütenblätter sind vom Wind auf den See geweht worden. Jetzt liegt so eine Schicht an Blütenblättern über dem See. Und das schaut sehr schön aus, aber es ist quasi noch nichts passiert. Aber dann kommt jemand und schmeißt ein paar Steine in diesen See. Dadurch entstehen Wellen und diese Wellen werden anfangen, die Kirschblütenblätter zusammenzuschieben, auseinanderzutreiben, je nachdem, wie die Wellen sich da verbinden und wie sie sich auseinander bewegen. Und wenn die Wellen sich wieder beruhigt haben, dann wird's Bereiche auf dem See geben, wo sehr viele Blütenblätter rumschwimmen und Bereiche geben, wo keine mehr rumschwimmen. Und so ähnlich war es auch im Universum, nur ohne Steine und See und Blütenblätter. Da war halt einfach Wasserstoff, der in großen Wolken überall war. Und wenn weiter nichts gewesen wäre, dann wäre das immer noch so. Aber weil halt, wie du gesagt hast, diverse Dinge passiert sind.
Es ist ja immer was.
Irgendwas ist immer. Ja.
Und irgendwas ist immer. Es ist so.
Und das reicht halt bei der Gravitationskraft, die kleinste Unregelmäßigkeit, damit sich das dann im Laufe der Zeit, und Zeit ist ja auch genug, sich aus einer winzigen Unregelmäßigkeit, die sich dann immer weiter fortpflanzt, aufschaukelt. Also irgendwann wird aus einer kleinen Störung ein großer Stern, weil sobald sich irgendwo ein bisschen mehr Atome angefunden haben als anderswo, üben die paar mehr Atome ein bisschen mehr Gravitationskraft aus als die anderen. Da kommen noch ein paar dazu und dann üben sie noch mehr aus und dann kommen noch ein paar dazu und so weiter und so weiter. Und irgendwann macht's hui, wie du gesagt hast, ein Stern ist da.
Na siehst. Also doch.
Genau. So, das war die Frage von Manfred und ich hoffe, es ist Manfred jetzt klarer. Wir haben noch eine Frage und die ist vermutlich speziell für dich von Lena. Und Lena lobt uns und bedankt sich, wie sie sich gehört. Danke, Lena. Und dann hat sie eine Frage über Galaxien und Beobachtungen. Und unter anderem über die Beobachtung des Schwarzen Lochs im Zentrum unserer Milchstraße.
Okay.
Und sie schreibt, sie hat verstanden, dass das Universum deutlich leerer ist, als wir Durchschnittsmenschen glauben. Aber, fragt sie, von hier bis ins Zentrum unserer Galaxie kann es doch keine freie Sichtbahn geben, oder? Besonders nicht über einen längeren Beobachtungszeitraum. Wie kann man dann, und jetzt zitiere ich nicht mehr, wie kann man dann irgendwas mit langer Belichtungszeit fotografieren? Sie stellt sich das so vor, wie wenn ich jetzt irgendwie ein Gebäude fotografiere mit langer Belichtungszeit und dann gehen Menschen dran vorbei, dann hinterlassen die ja auch ihre Spuren. Wird das rausgerechnet per Bildbearbeitung? Also wie funktioniert das? Haben wir da freien Blick oder was machten die Beobachtungsmethoden, um Bilder aufzunehmen, wenn viel Zeug potenziell im Weg steht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Drum hat 200 Leute 5 Jahre lang irgendwie da in Anspruch genommen, um dieses Bild von dem Schwarzen Loch oder von dem, was um das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße los ist, da aufgenommen werden konnte oder aufgenommen, damit überhaupt ein Bild entstehen konnte. Da ist natürlich keine freie Sicht. Natürlich nicht. Da ist urviel Zeug dazwischen. Die freie Sicht haben wir sehr wohl nach oben. Und nach unten, wenn man sich die Milchstraße jetzt da als Frisbee vorstellt, ja, hin zu anderen Galaxien. Da ist nichts dazwischen oder sehr, sehr, sehr wenig. Ja. Da ist einfach wirklich der beinahe leere Raum und da kommt das Licht durch und drum machen wir hübsche, schöne Fotos von anderen Galaxien. In unserer eigenen Milchstraße haben wir das ganze Zeug, die ganze Scheibe, die ganzen, nicht nur Sterne, sondern natürlich auch das ganze hauptsächlich Gas- und Staubzeug, was da herumliegt. Im Weg und das genau das haben sie gemacht. Sie haben, also Bildbearbeitung ist untertrieben, ne? Das sind Simulationen, was das Zeug macht, was das vor allem auch das heiße Gas, weil ja das auch das ist, was im Radiobereich quasi stört. Was das macht, haben sie simuliert, die ganzen dynamisch turbulenten Bewegungen von heißem Gas und den Radiostrahlen, die diese dynamisch turbulenten Bewegungen auslösen, haben sie simuliert und quasi da hinzugefügt zu den Beobachtungen, zu dem schon simulierten Bild, ja, um da dieses Bild zu rekonstruieren. Super komplex. Und das ist natürlich alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit, was da dann dabei rauskommt. Also, du hast, wenn du ein Bild vom Milchstraßenzentrum machst, im sichtbaren Licht, sowieso nix. Also, da siehst du nix. Du siehst das im normalen Licht, das wir sehen können, nicht. Im Infrarotbereich siehst du da ein bisschen mehr durch diesen Staub durch. Und wenn man es wirklich geschickt anstellt, kann man da so weit durchschauen mit Infrarotteleskopen, dass man da sogar bis ins Zentrum hineinschauen kann. Aber im Endeffekt ist da jede Menge Bildbearbeitung und Simulationen und so weiter notwendig, um das wirklich zu rekonstruieren, das Material quasi abzuziehen, was da dazwischen liegt. Ja.
Ja, also das ist tatsächlich was jetzt nicht nur beim Schwarzen Loch eine Rolle spielt, sondern immer in der Astronomie, weil die Frage, die Lena auch noch gestellt hat, ist, wie stellt man allgemein sicher, dass die Signale, die man jetzt sehen will, nicht von Signalen anderer Objekte vermischt worden sind? Und das ist ein grundlegendes Problem in der Astronomie. Wenn ich irgendwo hinschaue, dann muss ich mir immer überlegen, was kann ich alles sehen, theoretisch? Was möchte ich sehen? Was kann das, was ich sehen möchte, stören? Und wie kann ich rauskriegen, was das für eine Störung ist? Und wie kann ich die wegkriegen? Wie kann ich die rausfiltern? Wie kann ich die wegrechnen? Und wenn ich es nicht kann, was mache ich dann? Also, das ist etwas, womit die Astronomie ja eigentlich ständig beschäftigt ist.
Genau. Und bei den Sternen, also wenn man jetzt irgendwie so einzelne Sterne sieht, die näher an uns dran sind, da ist es noch relativ leicht. Aber bei entfernteren Sternen zum Beispiel, wir haben da glaube ich auch ein bisschen drüber geredet, wie man über den größten Stern, den massereichsten Stern geredet haben in den Magellanschen Wolken und so weiter, dass da man sich eben nicht sicher ist, ob das Bild, das wir da haben von diesem einen Stern, überhaupt nur ein Stern ist, sondern vielleicht sind es zwei oder drei irgendwie. Ja? Also die Sterne überlagern sich auch, wenn sie weiter weg sind, ist das natürlich mehr ein Problem, weil dann wird das, was ich sehe, immer kleiner und kleiner und kleiner. Bei den Galaxien ist es genauso. Das sind die nah an uns dran sind, ziemlich gut und klar zu sehen, weil da ist eben wenig dazwischen. Ja? Aber je weiter ich hinausschaue ins ferne junge Universum, desto mehr Zeug ist da potenziell auch dazwischen und desto mehr kommt es eben zu diesen Überlagerungen von entweder ja mehreren Galaxien, einem Galaxienhaufen oder wenn ich dann noch weiter rausgehe, kommt dann irgendwann auch, da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, dieses neutrale Wasserstoffgas dazu, das dann auch noch dazu das Licht von den dahinterliegenden Dingen irgendwie absorbiert und da im Weg ist. Ja, also das Problem ist immer da.
Ja, also quasi als ultimative Antwort auf die Frage von Lena. Astronomie ist sehr kompliziert.
Ja, es ist alles einfach viel zu kompliziert.
Dann habe ich noch eine letzte Frage, die ein bisschen ja einfacher vielleicht ist zu beantworten, vielleicht auch gerade nicht einfacher. Die Frage kommt von Olaf. Und Olaf sagt, bereits zu ihrer Zeit waren Einstein, Hawking, Hubble, Newton so etwas wie Rockstars der Wissenschaft. Wer ist aktuell eurer Meinung nach in diese Reihe einzuordnen? Und auch diese Frage richte ich zuerst an dich, da du ja Star-Astronomin bist. Also, wer sind die Rockstars der Wissenschaft heute?
Boah, das ist aber also so unvorbereitet eine sehr schwierige Frage.
Es ist auch vorbereitet eine schwierige Frage.
Na dann, immerhin. Naja, ich meine, es gibt da schon so Rockstars, ich weiß nicht. Ich meine, es gibt da schon so die vielleicht einen oder anderen Nobelpreisträger. Aber schwierig, oder? Weil es ist ja einfach die Wissenschaft auch nicht mehr so personenzentriert, sondern das sind ja mittlerweile irgendwie die großen Teams, die Wissenschaft machen. Und
wenn man sich, ich glaube, was eben Olaf wissen wollte, jetzt nicht irgendwie, wer in der Wissenschaft macht die gleiche oder eine ähnlich bedeutsame Forschung, wie sie damals Einstein, Newton und so weiter gemacht haben, sondern die waren ja nicht nur bedeutende Wissenschaftler, Einstein und Newton vermutlich bei den wichtigsten Wissenschaftler, zumindest in der Naturwissenschaft, sondern die waren ja auch extrem bekannt und vor allem Einstein, ich meine, Einstein war so berühmt, wie man sich's heute kaum noch vorstellen kann. Und ich glaube, Olaf wollte wissen, gibt's Forscher, Forscherinnen, die heute ein ähnliches Level an Berühmtheit aufweisen, dass eben so ein Rockstar-Niveau herankommt wie damals?
Naja, ich meine, Stephen Hawking ist wahrscheinlich der, der dem am nächsten kommt, der ja mittlerweile auch nicht mehr unter uns
war. Der ist.
Aber der war noch quasi zeitgenössisch bis vor nicht allzu langer Zeit und der hat sicher so einen Rockstar-Status auch gehabt, oder?
Ja, ich bin
oder
fast,
hat ihn immer noch,
ne? Ja, ich bin fast geneigt, eben Hawking sogar als den letzten entsprechend einzuordnen, weil so viele, es gibt natürlich Forscher und Forscherinnen, die kurzfristig oder lokal entsprechend Berühmtheit haben, dass sie wirklich von allen gekannt werden, also braucht man nur irgendwie in Deutschland, in Österreich unsere lokalen Virologie-ExpertInnen hernehmen. Aber jetzt jemand wie Christian Drosten zum Beispiel, der während der Hochzeit der Corona-Pandemie vermutlich in Deutschland und in Österreich wahrscheinlich auch von jedem gekannt worden ist. Das wird wahrscheinlich in 5 Jahren, wird er schon wieder problemlos irgendwie im Supermarkt spazieren gehen können. Hey, da geht man einkaufen im Supermarkt und nicht spazieren. Im Supermarkt einkaufen und danach spazieren gehen können, ohne dass ihn irgendwer groß auf die Nerven geht, weil die Menschen wahrscheinlich wieder vergessen haben, dass es ihn gab. Also ich glaube, so kurzfristig passiert das immer wieder, dass Leute bekannt sind und auch in kleinerem Maß. Also es gibt ja auch irgendwie halt Forscherinnen und Forscher, die so wie wir in der Öffentlichkeit auftreten, aber wir sind halt weit davon entfernt, dass wir über die naturwissenschaftsinteressierte Bubble hinaus bekannt sind. Also ich glaube, dass dieses Rockstarhafte, das Wissenschaftler damals hatten, ich weiß gar nicht, ob das heute noch funktionieren würde, weil die mediale Welt auch ganz anders funktioniert und die Wissenschaft einen ganz anderen Stand hat, als sie es früher gehabt hat. Ich glaube, das wird gar nicht mehr gehen.
Schwer zu sagen.
Ja. Und bevor uns jemand darauf hinweist, ich weiß, dass unsere Podcast-Kollegen Nicolas und Reinhard von Methodisch Inkorrekt ihre Tour-Auftritte mit dem Claim, die Rockstars der Wissenschaft bestreiten. Aber nur weil man sich selbst so nennt, heißt es das nicht, dass man in einer Reihe mit Einstein, Hawking, Hubble und Newton gestellt wird.
Sind sie Star-Astronomen? Sicher nicht.
Nein, sie sind sehr, sehr nette Wissenschaftskollegen und auch sehr, sehr nette Podcast-Kollegen und sie haben ihren Ruhm durchaus verdient, aber ich glaube, sie werden mir beide zustimmen, dass sie nicht auf dem gleichen Berühmtheitsniveau wie Einstein und Newton und Hawking stehen. Aber wer weiß, kann ja noch werden. Also vielleicht, ich probiere die ganze Zeit schon herauszufinden, etwas, an das ich mich vorhin vage erinnert habe, aber ich habe es nicht geschafft und vielleicht kann es die geballte Recherchemacht der Hörerschaft herausfinden. Ich habe vor Ewigkeiten mal etwas wirklich Cooles gefunden und zwar ein Herzsprung-Rassel-Diagramm für Astronomen und Astronominnen. Ist dir das mal untergekommen?
Nein. Oder?
Also für die, die es jetzt nicht spontan wissen, das Herzsprung-Rassel-Diagramm ist ein wirklich fundamental wichtiges Diagramm in der Astronomie. Da basiert extrem viel darauf. Das ist ein Diagramm, wo man Sterne einträgt und zwar anhand ihrer Spektralklasse und ihrer Helligkeit oder noch einfach gesagt Temperatur und Helligkeit. Das heißt, ich nehme einen Stern, schau, welche Temperatur hat der Stern, welche Helligkeit hat der Stern und an dieser Position mache ich einen entsprechenden Punkt im Diagramm. Und Anfang des 20. Jahrhunderts haben zwei Forscher, Henry Russell und Einar Herzsprung, festgestellt, wenn man das für sehr, sehr viele Sterne macht, dann sind die nicht einfach irgendwie verteilt in diesem Diagramm, sondern bilden so eine ungefähre Linie, die von heißen, hellen Sternen zu kühlen, dunklen Sternen verläuft. Das ist die sogenannte Hauptreihe. Und dann gibt es noch so Gruppen, wo Sterne sind, die sind heiß und dunkel und Sterne, die sind kühl und hell. Das sind dann so Riesensterne und weiße Zwergsterne und so weiter. Also wenn wir das Herzsprung-Rassel-Diagramm in aller Ausführlichkeit besprechen wollten, dann bräuchte man mindestens eine eigene Folge für. Aber so, es ist wirklich, man kann im Herzsprung-Rassel-Diagramm wahnsinnig viel über die Entwicklung von Sternen lernen. Ein komplettes Sternenleben ist im Herzsprung-Rassel-Diagramm vorgezeichnet, abgezeichnet. Also es ist eines der zentralen Dinge in der Astronomie. Und damals, ich habe das damals auch irgendwo auf Facebook gesehen, hat jemand, ich kann es gerade nicht genauer sagen, das Gleiche probiert mit Menschen. Und zwar hat der Forscherinnen und Forscher genommen aus der Gegenwart, aus der Vergangenheit und hat anstatt Helligkeit und Temperatur einerseits den wissenschaftlichen Output und den Öffentlichkeitsoutput hergenommen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie die Maßzahlen waren dafür.
Ich wollte gerade sagen, die Leuchtkraft kann ich mir vorstellen, das ist das, wie man gesehen wird, wie stark man gesehen wird in der Öffentlichkeit, aber die Farbe.
Ja, die Temperatur. Also der hat einerseits war da halt eingetragen hier, wie viel hat die Person publiziert an wissenschaftlichen Publikationen und taucht sie in der Öffentlichkeit auf. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie das gemessen worden ist. Aber das war auch interessant, weil du hast auch sowas Ähnliches wie eine Hauptreihe bekommen. Du hast Menschen gehabt, die haben wahnsinnig viel und wichtige Forschung gemacht und waren auch gleichzeitig sehr intensiv in der Öffentlichkeit. Der Carl Sagan war so ein Fall zum Beispiel. Ja, der hat wirklich viel wichtige Forschung gemacht und war auch extrem bekannt in der Öffentlichkeit. Und dann gab es halt Leute, die haben halt wenig geforscht und waren auch wenige der Öffentlichkeit. Also du hast da auch so eine Hauptreihe bekommen, die da von schräg durchs Diagramm gelaufen ist. Aber du hast eben auch diese ganzen, das, was im Herzsprung-Rassel-Diagramm eben die Endstadien der Sternentwicklung sind, rote Riesen, weiße Zwerge, hast du da auch gehabt. Also jetzt vielleicht Menschen wie wir zum Beispiel, die halt wenig Durchbrüche in der Forschung gehabt haben, aber halt dann sehr in der Öffentlichkeit sehr viel sind. Oder umgekehrt, irgendwelche Nobelpreisträger, die halt wahnsinnig wichtig geforscht haben, aber sich kein Deut um Öffentlichkeitsarbeit scheren. Also die, wir wären dann vermutlich jetzt irgendwo in so einer weißen Zwerg, roten Riesenecke des menschlichen Wertsprung-Russell-Diagramms zu liegen gekommen. Das fand ich sehr interessant, aber ich habe jetzt probiert, das rauszufinden. Ich habe es nicht mehr gefunden. Ich weiß auch nicht, ob das jemand damals einfach nur auf Facebook gepostet hat, ob das so eine 1. April wissenschaftliche Arbeit war, ob es irgendwie eine seriöse Arbeit war aus der Wissenschaftskommunikation. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, es hat existiert, dieses Ding. Und wenn es jemand rausfinden könnte, vielleicht noch, wo das ist, ich wäre sehr dankbar dafür.
Und was mit den schwarzen Löchern?
Ui. Ja, aber die sind ja im Hertzsprung-Russell-Diagramm nicht drin. Wo liegen denn die im Hertzsprung-Russell-Diagramm? Genau.
Keine Forschung, keine Sichtbarkeit.
Naja, das ist die Mehrheit, oder? Das ist dann die, da steckt
der Normalfall.
Genau. Normale Menschen sind schwarze Löcher.
Wenn das kein gutes Schlusswort ist, dann weiß ich es nicht.
Naja, zumindest für den Frageteil, weil jetzt kommt ja der Science-Fiction-Teil und da ist ja eigentlich schwarze Löcher eigentlich ein schöner Übergang.
Wunderbar.
Ja.
Dann hören wir uns das gleich mal an, oder?
Genau, jetzt kommt die zweite Ausgabe von Science Frames mit Evi. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
Hallo Florian.
Was gibt's Neues in den Science Frames?
Ich bin jetzt auch ganz irritiert mit Science Frames und bin gewohnt, dass du sagst Neues von der Sternwarte. Muss ich mich noch umstellen.
Du hast den Titel ausgewählt, er ist auf allgemeine Zustimmung gestoßen, deswegen heißt das jetzt Science Frames.
Das freut mich auch sehr. Ja, und tatsächlich, wir haben auch ziemlich viel Feedback bekommen und auch Positives und natürlich eben auch unter anderem auch Filmvorschläge. Also wir haben ja auch gefragt, ob es Filme gibt, wo irgendwie besondere Wissenschaften vorkommen. Es gab da nämlich gleich zwei Meldungen zu einem Film, den ich nicht kannte, aus dem Jahr 1983, der Brainstorm heißt. Den möchte ich hier ganz kurz erwähnen. Ich habe mir den Trailer auch angesehen, den Film zwar noch nicht. Ist so im Bereich Nachrichtentechnik angesiedelt, aber dürfte sehr interessant sein. Also Christopher Walken spielt da mit. Da hat es mich dann schon mal gecatcht. Aber das Thema ist sehr interessant. Also da geht es darum, dass da Gefühle, Empfindungen, Gedanken, also menschliche Gefühle und Gedanken eben übertragen werden können. Also die werden irgendwie so geuploadet wohl und werden übertragen. Und ist natürlich ein ganz interessantes Thema. Ich glaube, das war auch etwas, was in den 80ern sehr stark Thema war. Hat mich auch gleich an Transcendence, den Film, erinnert. Ja, also wer den kennt oder noch nicht kennt, Brainstorm, ich würde mir auf jeden Fall mal anschauen. Vielleicht werde ich ihn ja dann auch einmal hier bei den Science Frames dann noch einmal bearbeiten.
Mir sagt der nix, irgendwelche Menschen irgendwohin uploaden. Das erinnert mich an einen Rasenmähermann. Haben die nicht da auch sowas gemacht?
Stimmt, ja, genau. Ja, das ist eine Stephen King-Verfilmung, ja. Das ist auch so ähnlich. Der lädt sich dann, glaube ich, zum Schluss auch irgendwie irgendwo ins Internet oder so hoch.
Aber Internet.
Genau, ja, siehst du. Na, das wäre schon mal ein eigenes Thema auch für Science Frames, ja, solche Uploads. Ja. Dann gab es noch eine kurze Meldung zu Don't Look Up, zu dem Film, dass das eigentlich keine Fiction ist, so wie sich da alle, gerade die Politiker, verhalten. Dass, wenn man ja gerade sieht, wie das bei uns ja abläuft, Stichwort Klimawandel, ja, dass da leider die Fiction verloren gegangen ist und da kann man ja leider nur zustimmen.
Ja, ich habe ja gesagt, beim letzten Mal, wer schon mal in der Wissenschaft zu tun hatte und mit Öffentlichkeit und Politik zu tun hatte, wird feststellen, dass das alles gar nicht so weit hergeholt ist.
Das ist eigentlich zum Weinen.
Ja.
Dann noch ein Hinweis oder ein Kommentar kam dann noch von Matthias, und zwar zu dem Film Arrival, der offensichtlich von Linguisten kritisiert wurde. Das habe ich so gar nicht mitbekommen. Also da geht es ja darum, dass eben auch quasi ein Alienschiff landet und dann eben über Sprache, die aber anders funktioniert, als wir es gewohnt sind, wird dann eben Kontakt aufgenommen zu den Aliens. Und da dürfte es aber eben aus linguistischer Seite, dürfte der Film kritisiert worden sein. Ich fand ihn persönlich sehr gut. Thiers merkte dann aber eben an, dass, auch wenn es jetzt vielleicht jetzt von der wissenschaftlichen Seite her nicht so stimmig war, dass das aber in einem Science-Fiction-Film sehr wohl so sein kann. Also man darf dann auch ruhig mal von der Science abweichen, wenn es dem Film gut tut und eben in sich konsequent ist. Also ist dann Lügen okay in Science-Fiction? Und ich fand das ganz interessant, weil ja oft vielleicht neue Science auch erfunden wird, um quasi vielleicht eben einen Handlungsstrang voranzutreiben. Fand ich eine ganz, ganz interessante Ansicht jetzt auch. Ja.
Eine Anmerkung zu Arrival. Ich weiß nicht, ob Matthias einer von den Linguisten ist, die da was kritisieren. Aber wenn die, ich weiß auch nicht, was sie genau kritisieren, aber ich kann auf jeden Fall mal allen nur empfehlen, die Buchvorlage zu lesen, die eigentlich gar kein Buch ist, sondern eine Kurzgeschichte von Ted Chiang, glaube ich, heißt er. Der hat einen sehr, sehr schönen Kurzgeschichtenband veröffentlicht, dessen Titel mir nicht einfällt, aber ich werde es in die Shownotes schreiben. Und eine der Kurzgeschichten ist eben die Kurzgeschichte, auf der dieser Film basiert. Und die Geschichte hat schon natürlich Ähnlichkeit mit dem, was im Film passiert. Aber das, was der Knackpunkt der Kurzgeschichte ist, ist eigentlich etwas, was sich in einem Film nur ganz, ganz schwer umsetzen lässt. Also es geht da wirklich um eine komplett andere Auffassung von Sprache, von Realität. Also dass wir die Ereignisse quasi sequenziell wahrnehmen hintereinander. Dann kommt Vergangenheit, Gegenwart, dann kommt die Zukunft. Und die haben eben eine andere Art, die Realität wahrzunehmen. Die nehmen quasi alles auf einmal wahr. Und genauso funktioniert auch deren Sprache. Und das ist dann das, worum es dann in der Kurzgeschichte geht, und das lässt sich im Film halt nur sehr schwer umsetzen, wie die Geschichte geschrieben worden ist. Also vielleicht sind die linguistischen Gegebenheiten im Buch ganz anders.
Im Film wird das aber ja schon ein bisschen versucht.
Es wird schon versucht, aber.
Genau, weil er erzählt ja die Geschichte anders, als was man es gewohnt ist, Geschichten erzählt zu bekommen Film. Und das macht den Film, finde ich, auch aus. Also das macht er ja gut.
Natürlich. Ich sage nicht, dass der Film schlecht ist. Ich sage nur, dass halt Buch das Thema nochmal komplett anders dargestellt ist, weil man halt schriftlich Dinge darstellen kann, die halt einfach in dem Film schlicht einfach nicht darstellbar sind. Das geht halt schlicht und einfach nicht, das filmisch umzusetzen.
Das passiert halt öfters. Ja. Aber das ist jetzt ein gutes Stichwort, mit filmisch umsetzbar. Das bringt mich nämlich zu unserem aktuellen Film, den wir uns heute ansehen wollen oder besprechen wollen. Und zwar hätte ich schon einen anderen Film vorbereitet, und dann hat mich aber Heinz angeschrieben und hat 2001 Odyssee im Weltraum vorgeschlagen.
Okay.
Und Stanley Kubrick hat nämlich, der Regisseur, also Regie gemacht hat und auch Produzent war von dem Film, hat an und für sich eben auch gesagt, es gibt so quasi alles, was möglich ist, kann man filmen, oder alles, was Menschen erzählen, kann man verfilmen oder kann man filmen. Und deswegen passt das jetzt ganz gut.
Ja, ich weiß nicht, ob er da recht hatte, Herr Kubrick.
Ja, es gelten ja viele Bücher als unverfilmbar. Ja, und dann irgendwann ist es dann doch passiert und verfilmt worden. Kann man dann drüber reden, ob es geglückt ist oder nicht geglückt ist. Auf jeden Fall, wollen wir jetzt über 2001 reden. Der Film ist ja schon erstaunlich alt. Also der ist ja von 1968. Also der ist schon über 50 Jahre alt. Also kurz für die, die den Film nicht gesehen haben oder nicht wissen, worum es hier geht. Er beruht so vage auf einer Kurzgeschichte von Arthur C. Clarke, der eben auch beim Drehbuch mitgeschrieben hat. Die Geschichte war Der Wächter. Mhm. Er ist mir schon, glaube ich, 1948 oder so erschienen. Arthur C. Clarke hat aber dann eben auch 2001 das Buch dann gleichzeitig, wo Kubrick den Film gemacht hat, geschrieben. Grob geht es in dem Film darum, also er umfasst eigentlich eine sehr weite Geschichte der Menschheit, eigentlich die Evolutionsgeschichte, und beginnt irgendwie schon eben vor 3 Millionen Jahren bei den Menschenaffen. Da taucht dann eben so ein riesiger 3-Meter-Monolith auf, und das wird dann quasi so, dieser Monolith, der zieht sich dann durch den ganzen Film. Also wir haben dann immer so Schnitte, eben dann kurz vor der 2000er-Wende, wo dann eben auch so ein Monolith am Mond auftaucht. Und dann gibt es eben eine Expedition zum Jupiter, weil dieser Mondmonolith dort ein Signal in die Richtung gesendet hat. Und dann ganz zum Schluss erleben wir dann quasi auch so eine kosmische Wiedergeburt. Das heißt, der Film ist eben so grob in 4 Akte geteilt. In einem Akt, eben bei dieser Jupiter-Mission, kommt wahrscheinlich einer der berühmtesten Computer der Filmgeschichte oder zumindest der Popkultur vor, und zwar ist das der HAL 9000 oder HAL 9000, HAL genannt. Das ist quasi der Bordcomputer eben von diesem Raumschiff, der Discovery One. Und über HAL wollen wir jetzt eben ein bisschen genauer reden.
Ich weiß ja nicht, ob der HAL der berühmteste ist. Es gibt einen Terminator auch noch, der ist auch berühmt.
Ja, aber ich glaube, also dass der HAL schon sehr prägend war. Also, wahrscheinlich auch, weil durch den Film 2001 ja dieses Science-Fiction-Film-Genre auch maßgeblich eigentlich geprägt wurde oder definiert wurde. Und ja, eben, ich glaube auch, weil es einfach schon so alt ist, also finden sich da so viele Kopien und Referenzen auf HAL. Und eben, ich glaube auch, dass er damals für seine Zeit wirklich prägend war. Ja.
Was hat er gemacht, der HAL?
Zunächst einmal, also wie sie den Film gemacht haben, war es eben Stanley Kubrick und eben auch Arthur C. Clarke, war es sehr wichtig, dass der Film sehr wissenschaftlich auch ist. Also sie wollten da wirklich auch, was jetzt eben den Computer betrifft, da halt wirklich sehr akkurat sein, und haben da auch sehr viel recherchiert, haben sich eben unter anderem eben auch mit IBM-Ingenieuren und Wissenschaftlern und Informatikern getroffen, und haben da halt wirklich sehr viel mit denen gesprochen, wie jetzt eben quasi die Computer im Jahr 2001 aussehen können, was sie machen, wozu eben sie fähig sein werden. Das heißt, das ist so ein bisschen auch die Summe von dem, was man in den 60er Jahren geglaubt hat, wie eben im Jahr 2001 die Computer aussehen werden. Und das finde ich nämlich auch sehr spannend. Und da kann man sich mal eben anschauen, was sie glaubten, was geleistet wurde und beziehungsweise der HAL dann kann und was man halt heute kann. Im Film ist es ja so, dass ja der HAL dann ein bisschen psychopathisch oder schizophren wird. Also er ist ja dann der Böse im Film. Also so viel spoilere ich jetzt einmal. Sie haben ja diese Jupiter-Mission eigentlich und dem Hale wird, also er bekommt quasi noch eine Geheimmission. Also die Wissenschaftler beziehungsweise die zwei Astronauten an Bord, die wissen nichts von diesem Monolithen. Die glauben, sie sind nur auf einer ganz normalen Wissenschaftsmission und sollen da eben Untersuchungen einfach machen. Und eigentlich weiß der Hale eben mehr und das dürfte dann bei ihm eine problematische Programmierung sein. Und woraufhin er dann eben beginnt, auch die Menschen umzubringen. Ja. Und er wird dann eben auch von dem Astronauten von Dave Bowman zum Schluss ja dann noch abgeschaltet. Also er überlebt dann eben auch und der Computer eben nicht. Es ist also der Hale eigentlich als unfehlbar gilt er und er macht dann aber eben Fehler. Ja. Und er ist aber an und für sich ist er State of the Art natürlich. Also er steuert das gesamte Raumschiff, ist dafür alles verantwortlich für diese ganzen Abläufe. Er spielt auch Schach mit den Astronauten. Er gibt sogar Fernsehinterviews. Also das fand ich auch ganz interessant, dass er da sogar interviewt wird. Also das heißt, man kann mit ihm so richtig Konversation treiben. Also eben gibt es Antworten auf die Fragen, man kann so richtig mit ihm sprechen. Er hat eben diese Spracherkennung, er sollte eigentlich auch diesen ganzen ethischen Gesetzen folgen und er kann auch Lippen lesen, was den Astronauten dann zum Verhängnis wird später. Ja. Wenn man sich jetzt eben anschaut, was jetzt eben so heute möglich ist, haben wir halt so gerade, was diese Spracherkennung und Sprachausgaben betrifft. Im Film ist Hale konstruiert im Jänner 1992, im Buch ist es 1997. Und sie haben sich dann im 1997 eben nochmal angesehen, okay, was da jetzt quasi wirklich umsetzbar ist, beziehungsweise wann man das umsetzen kann. Und sie haben damals für die 2020er Jahre eben diese Sprachausgaben vorhergesagt. Und das finde ich jetzt ganz gut umgesetzt worden. Also wenn wir da so eben dran denken, beim Navi die Sprachausgabe Siri, Alexa, Google, das geht schon ganz gut, aber ja, so richtige Konversationen können wir halt noch immer nicht mit Computer führen. Frage ist eben auch, ob die sprachliche Eingabe jetzt quasi auch diese grafischen Benutzeroberflächen, wie wir sie halt jetzt verwenden, ob das halt wirklich das ablösen wird.
In Star Trek ist das so.
Ja, auch. Aber so, sie haben auch noch immer die Touchpads in Star Trek.
Ja, aber ich glaube nur, dass sie irgendwie was in der Hand haben. Also sonst drehen sie mal mit dem Computer und sagen, mach dies, mach jenes und dann machen sie dann jenes.
Ja, genau. Interessant bei Hale ist er jedenfalls aber auch die also das finde ich ja immer spannend, weil er im Prinzip sind diese Entwicklungen immer Software-Sachen und von der Hardware ist aber Hale ein Riesending, also der füllt da irgendwie einen ganzen Raum und zum Schluss dann eben der Dave Bowman, der Astronaut, wenn er ihn dann quasi abschaltet, dann schwebt er da herum und muss da riesige Speicherdinge abdrehen, also das von der Größe her finde ich immer interessant, dass das dann irgendwie... dass sowas nicht berücksichtigt wird oder an sowas nicht gedacht wird, ja. Dass die Sachen auch kleiner werden.
Das ist aber so auch so ein Klassiker, wenn es also bei diesen Science-Fiction-Utopien oder Blicke in die Zukunft geht, dass man oft sehr, sehr visionär ist, aber dann andere Sachen halt komplett nicht drin hat. Also das Internet taucht nirgendwo auf in dieser ganzen Science-Fiction. Mhm. Ja, es gibt, glaube ich, kaum eine Science-Fiction, die wirklich ein echtes, das die Realität des Internets irgendwie vorhergesagt hat. Und genauso ist es bei den Computern auch. Du hast ganz viel so 60er-Jahre-Science-Fiction, wo dann irgendwie 50er in der Zukunft immer noch alles auf Magnetbändern gespeichert wird. Also
genau, ja. Ja, ich bilde mir ein, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, dass bei 2001 der Bowman auch sagt zum Hale, dass er ihm die Schaltkreise zeigen soll und ich bilde mir ein, dass dann eine Lochkarte plötzlich rausspringt, also das sieht man nur ganz kurz im Film, aber da war ich auch kurz so, was ist das? Wie du sagst, genau solche Sachen sind das dann oft, wo man dann so fast irritiert, wo sie auf der einen Seite so fast visionär in die Zukunft blicken, wo sich denkt so, wow, Wahnsinn, ja, und dann, ja, dann stolpert man dann oft über so einfache Sachen, wo vielleicht ein blinder Fleck einfach war oder ja. Vielleicht dann die Gesamtheit doch nicht sieht.
Ja. Ja, weil man halt doch nicht in die Zukunft sehen kann, auch als bester Science-Fiction-Autor oder als beste Fantasy-Autorin nicht. Das kann nur die Wissenschaft ohne Fiction.
Wahrscheinlich. Genau, ja. Eine Sache möchte ich noch ansprechen. Und zwar ist es ja auch bei Hale immer wieder die Theorie aufgetreten, dass es so ein bisschen eine Decrementation, also zu IBM ist, weil es ja quasi nur ein Buchstabe rauf oder runter ist und man landet von Hale bei IBM. Ist jetzt eben auch die Frage, also Arthur C. Clarke ist da oft gefragt worden, ob das quasi Absicht war. Ja. Und er hat das aber immer wieder verneint. Also er hat gesagt, nein, also überhaupt nicht. Hale hat ja eine Abkürzung, wie auch im Buch beschrieben wird. Und zwar heißt er ja Heuristically Programmed Algorithmic Computer. Und dass das halt Zufall ist. Wobei, also ich halte es jetzt schon für sehr unwahrscheinlich, dass es Zufall ist, dass wenn die wirklich so viel recherchiert haben, mit IBM gesprochen haben, dass das dann nur ein Buchstabe rauf, runter, dass man dann bei Hale bei IBM landet. Weiß ich nicht. Also das ist vor allem IBM kommt im Film tatsächlich vor. Und zwar sind die Bordcomputer bei dieser Raumfähre, die im zweiten Akt den Hauptdarsteller zur Mondbasis bringen, beziehungsweise dieser Zwischenstation. Da sieht man IBM. Also da ist so ein Product Placement.
Ja, da wird sich IBM auch was kosten haben lassen, dass sie sagen können, uns wird es auch noch in 50 Jahren geben oder in der fernen Zukunft, weil wie gesagt, oft gibt es heute Zeug, das vor 5 Jahren existiert hat, gibt es heute schon nicht mehr im Internet. Also das geht die Zukunft schnell vorbei.
Es kommt ja Pan Am auch noch vor, die gibt es ja nicht mehr, die Fluglinie. Also sie fliegen ja damals mit der Pan American auf dem Mond, gibt es ja nicht mehr. Aber das Hotel bei der Raumstation, das gibt es ja nach wie vor, wie wir gesehen haben. Weißt du es noch?
Ja.
Hilton?
Also das, ja, genau, Hilton, ja.
Wo du noch gemeint hast, das sollte Hilton heißen.
Ja. Das Problem bei der Vorhersage der Zukunft ist, dass man sie nicht kennen kann, es sei denn, man ist irgendein komisches Alien aus einer Kurzgeschichte von Ted Chiang, dann geht das, aber wir können das nicht, deswegen wird uns die Science Fiction aus der Vergangenheit immer eine Zukunft zeigen, die anders ausschaut als die Gegenwart. Das ist ein sehr verwirrender Satz gewesen, aber ich werde nicht anfangen, ihn nochmal zu sagen, ihr dürft ihn selbst auseinanderdröseln und ich bin gespannt, was wir in der Zukunft der Science Frames haben, welches Thema beim nächsten Mal filmisch aufgearbeitet wird. Wenn ihr Vorschläge habt und Kommentare zu Odyssey 2001 im Weltall oder anderen Computerthemen, Nachrichtenthemen, Linguistikthemen, was auch immer ihr zur Science Fiction zu sagen habt, dann schickt uns das bitte gerne per E-Mail, damit wir beim nächsten Mal drüber reden können oder schreibt es als Kommentar auf unsere Seite. Da können wir es dann lesen und Evi kann das Ganze beim nächsten Mal dann die passenden Filme dazu raussuchen.
Und genau, ja, wir müssen uns bemühen. Also ich bin mir sicher, dass wir 2001, dass uns der Film noch öfters begegnen wird, weil da so viele Themen, Zugänge möglich sind. Und vielleicht werden wir deinerseits irgendwann mal in der Zukunft verstehen.
Genau, das werden wir rausfinden und bis dahin, ja, sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Wie hat dieser Film geheißen, den wir uns irgendwann einmal an der Sternwarte angeschaut haben, oh Gott.
Wir brauchen Informationen, bis jetzt ist es noch sehr, ist die Auswahl noch sehr groß.
Mit diesem roten Alien, mit diesem roten Ballon-Alien und mit den, die haben die ganze Zeit mit ihren Instrumenten irgendwie diskutiert, da haben sie eine Bombe irgendwie ausgelöst und dann haben sie mit der irgendwelche semantischen, philosophischen Diskussionen geführt, um sie davon zu überzeugen, sich zu entscheiden.
Darkstar,
genau. Ja. Das wäre doch ein guter Film für die Evi fürs nächste Mal.
Stimmt, Darkstar kann ich mir auch
vielleicht fürs nächste Mal, aber für irgendwann einmal.
Ich kann mich vage daran erinnern. Also ich habe den, glaube ich, wirklich das erste und einzige Mal gesehen, damals bei unserem Filmabend auf der Sternwarte. Aber die Filmabende, das war jetzt. Da stand nicht unbedingt so das Cineastische im Vordergrund, also es war jetzt,
da stand der Bierkühlschrank im Vordergrund.
Genau, also man hat dann eben auch Bier getrunken und irgendwie ein bisschen geredet zwischendurch, also ich kann mich nicht mehr.
Na, aber da haben wir uns schon einige Perlen angeschaut, also vor allem auch so, der Schwerpunkt lag auf so ein bisschen nicht ganz so ernst gemeinten Science-Fiction-Filmen.
Es war ein bisschen trashig teilweise, ja. Mhm, aber ja, ich kann mich erinnern dran, dass wir Darkstar mal gesehen haben, aber ich kann mich jetzt außer
aber von... Aber der war gut, den fand ich wirklich auch sehr, also nicht nur amüsant und interessant, sondern auch echt gut gemacht.
Ja, also diese Bombe, die quasi explodieren sollte und mit der dann nämlich philosophischen Diskussionen geführt wurden, damit sie nicht explodiert, das kann ich mir auch noch erinnern. Ja, das ist denn, ich überlege gerade, Darkstar, der ist doch sicherlich, schau mal, der kam 1974 raus. Ja, vielleicht war das durchaus eine Anspielung auf 2001 im Weltall, weil der war ja sehr älter.
Ja, das kann gut sein. Ja. Na, darum ist es mir wahrscheinlich auch eingefallen, weil es irgendwie so ein bisschen dazu passt. Auf eine seltsame Art und Weise.
Es ist ja auch immer diese ganze künstliche Intelligenz-Ding. Ich bin ja immer so hin und her gerissen. Also einerseits haben wir in der Science Fiction diese ganzen Dystopien mit künstlicher Intelligenz, irgendwie muss man irgendwie Terminator anschauen, wo dann die Computer die Weltherrschaft übernehmen und alles und die Atombomben zünden uns alle umbringen. Und es gibt ja noch 100 andere Filme wahrscheinlich, wo das Gleiche passiert, irgendwelche KI-Dystopien. Aber andererseits denke ich mir, das sind Computer, die schalte ich halt aus. Also ich bin mir immer so hin und her gerissen zwischen, ist es eine Bedrohung oder ist es keine Bedrohung, wenn die Computer intelligent werden?
Ja,
aber genau, das
könnte man ja mit Menschen von Menschen auch sagen, das sind Menschen, die bringe ich einfach um.
Ja, aber.
Vielleicht ist es dann halt ab irgendeinem Punkt nicht mehr so einfach, einen Computer auszuschalten. Das ist ja teilweise jetzt schon so, dass man glaubt, man hat ihn ausgeschalten und das stimmt überhaupt nicht.
Ja, aber es ist halt trotzdem noch ein Computer, der wenn wir in der Science Fiction so KI haben, dann sind sie ja ein bisschen so Killerroboter oder Terminator, die rumlaufen mit der Maschinenpistole und alle umbringen, aber der Computer steht halt da. Und
ja, aber ich bin bei Computern oft froh gewesen, dass es steckt. Dosen, dass es Stecker gibt, ja. Weil da kann man sich sicher sein, dass das Ding jetzt aus ist.
Ja, genau, das meine ich jetzt.
Sieht man den Stecker, aber irgendwann ist man vielleicht an einem Punkt angelangt, wo es keine Kabel mehr braucht, die man durchschneiden kann im Zweifelsfall.
Schütte ich Wasser drüber.
Aber du hast andere Erfahrungen mit Computern gemacht, ja? Ich habe ja mit Computern mein eigenes Ding am Laufen.
Also, ach so.
Ja. Also, der Satz, den ich am öftesten gehört habe im Zusammenhang mit mir und Computern von anderen Leuten ist: Wie hast denn das gemacht? Das habe ich noch nie gesehen.
Vielleicht bist du der Messias für die Computerapokalypse. Also du wahrscheinlich, vielleicht kommt die demnächst, die Apokalypse, und du bist schon quasi geboren als Messias. Du bist die, die uns dann erlösen wird, weil in deiner Gegenwart alle Computer quasi sterben.
Du, ich muss jetzt sagen, also ehrlich gesagt, jetzt ich gebe mein Prefix Star-Astronomin in dem Moment auf gegen. Wie hast du es formuliert?
Der Messias der Computerapokalypse.
Computerapokalypse. Also wenn sich das nicht auf Visitenkarten gut macht, dann weiß ich nicht was.
Ja. Also wenn die Computer die Weltherrschaft übernehmen, dann halt dich bereit, dann musst du. Können wir ja nicht mehr, dann haben sie ja die Telefonnetz auch, dann müssen wir dich irgendwie anders finden. Und ja. Dann musst du irgendwie mit deinem.
Und ich betrete den Raum und plötzlich funktioniert nichts mehr, ja. Das ist schon öfter passiert. Es gibt Hoffnung. Immer noch Hoffnung.
Also du bist unsere Hoffnung. Sehr gut. Ja, ich bin schon gespannt, was beim nächsten Mal kommt. Also eigentlich war ja Eves ursprüngliche Idee, was über schwarze Löcher in Science Fiction zu machen. Wenn ich gewusst hätte, dass wir das Thema haben, dann hätte es sogar noch besser gepasst. Aber so, Computer fand ich auch ganz spannend. Und 2001, wie gesagt, auch ein Film, den ich tatsächlich, obwohl er so alt ist, ist einer von den alten Filmen, die immer noch gut funktionieren.
Ja, weil er halt einfach super ist. Ja. Und weil er halt, also da ist ja halt hauptsächlich auch dieses künstlerische Element dahinter.
Ich habe Eva den natürlich irgendwie nochmal angeschaut und ich habe so nebenbei irgendwie gekocht und Wohnung aufgeräumt, alles, wenn sie geschaut hat. Und habe tatsächlich mich ich war angenehm überrascht, wie wenig Text da ist in dem Film.
Ja.
Weil wenn du so normal das hast, dann ist andauer geredet. Ich habe da wirklich so vor mich hingekocht und war auch nicht so angenehm, so ein bisschen zur Musik. Und dann habe ich gesagt, okay, 10 Minuten hat kein Mensch irgendwas gesagt in dem Film. Also da ist sehr viel nur über Bild und Musik. Diese beeindruckenden Bilder wird da wahnsinnig viel kommuniziert und es wird gar nicht so viel geredet drin.
Und über eine Art und Weise der Bildkommunikation, die total zeitlos ist, also die immer noch gut funktioniert und ich glaube.
Also man merkt natürlich, wenn man jetzt
einige Zeit gut funktionieren wird. Ja.
Also wenn man den Film anschaut, merkt man natürlich, dass die Spezialeffekte jetzt irgendwie aus den späten 60ern sind, also das sieht man schon, aber man sieht es nicht auf eine Art und Weise, die stört.
Ja, und es ist nicht so wie bei Star Trek.
Ja, wo ich mit den Pappfelsen. Ja,
letztens ein paar alte, also nicht die ganz alten, sind immer noch super, aber die Next Generation ein paar Folgen davon angeschaut. Mir war nicht bewusst, wie trashig das
war. das war die haben ja in Deutschland, Österreich kamen ja, glaube ich, Anfang der 90er raus, aber die sind ja, glaube ich, 88 oder sowas und 87, das ist auch schon tiefste Vergangenheit.
Man sieht das so. Auf so vielen verschiedenen Ebenen auch sieht man das. Es schreit so richtig späte 80er. Und das ist irgendwie bei Space Odyssey ist das halt nicht so. Also es schreit schon auch irgendwie 60er, ja klar. Aber auf eine nicht so cringige Art und Weise gleichzeitig. Es ist einfach schön.
Ja, also es
funktioniert.
Sollte der Film noch nicht gesehen haben, dann holt's nach und wenn ihr ihn schon gesehen habt, dann schaut euch ihn mal an. Also es ist ein Film, der funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Ja, dann haben wir die Science Frames, die Science Fiction durchbesprochen und was kommt noch? Ich vergesse jetzt schon den Ablauf wieder nicht vergessen. Wir sagen, wo man uns sehen kann, oder? Genau, das kommt jetzt.
Veranstaltungshinweise. Ja, jetzt kommt statt der Science Fiction kommt die reale Science Fiction, also wo man sich die Science, die wir machen, anschauen kann. Die Science, die wir machen, die. Ach man, egal. Ja.
Also, es geht heute, wenn ihr das hört, am Tag der Veröffentlichung ist der 28. Februar. Und gibt es irgendwas in den nächsten 14 Tagen vom 28. Februar ausgerechnet, wo du zu sehen bist oder ankündigen möchtest?
Nicht öffentlich, nein.
Ich bin
nur privat für euch unterwegs.
Ach so, das ist aber schön.
Schätzt euch glücklich.
Ja, bei mir gibt's ein bisschen mehr, nicht wahnsinnig viel, aber ein bisschen. Heute, also wenn ihr heute am 28. Februar, wenn ihr das noch gleich morgens am Vormittag gehört habt, nach der Veröffentlichung, dann könnt ihr euch noch, sofern ihr in Wien seid oder in der Nähe von Wien, könnt ihr euch auf den Weg machen ins Volkstheater, wenn ich mich nicht täusche.
Das ist schon lang ausverkauft übrigens. Ich habe da irgendwie vor ein paar Tagen geschaut und das ist schon lang ausverkauft.
Ach, tatsächlich.
Also kündige es nicht an, weil sonst ärgern sich noch mehr Leute. Ich ärgere mich auch.
Ja, es ist ausverkauft, sehe ich gerade. Und ja, dann vergesst
ihr. Erledigt. Gesagt,
ja, dann könnt ihr nicht hinkommen. Ich bin da, aber ihr seid nicht da.
Ihr könnt euch auf den Weg zum Volkstheater machen und euch dann ärgern, dass es ausverkauft ist und davor stehen und laut schreien und sagen, Kunst muss für alle zugänglich sein.
Ja, also es ist ausverkauft, wie ich gerade sehe. Aber was, glaube ich, noch nicht ausverkauft ist, ist die Science Busters Vorstellung am 4. März im Stadtsaal Wien. Unser aktuelles Programm Planet B mit Martin Puntigam, Martin Moder und mir am 4. März im Stadtsaal Wien. Das findet noch statt, also es findet statt, sofern niemand krank wird oder sonst irgendwie was, aber es sollte noch Karten geben dafür. Und dann nutze ich auch gleich die Gelegenheit und kündige noch ein paar in weiterer Zukunft liegende Sachen an, weil, wie wir gerade gesehen haben, oft sind Dinge ausverkauft, wenn man es zu spät ankündigt. Es wird am 15. März einen Live-Podcast geben, und zwar nicht von uns, aber vielleicht mit uns. Es wird nämlich in der TU Wien im To the Sky, dem sehr, sehr komisch benannten Veranstaltungsraum der TU Wien, dort wird der Science Buster Podcast, eine Live-Podcast-Aufnahme vor Publikum machen, natürlich mit diversen Leuten und Gästen, zum Beispiel Richard und Daniel vom wunderbaren Podcast Geschichten aus der Geschichte, den ihr sicher alle kennt, und wenn ihr nicht kennt, hört mal rein, aber die werden da sein. Es wird Lisa Grammer da sein vom Podcast Mundart, es werden Forscherinnen und Forscher von der TU Wien da sein und noch ein paar Leute, die ich mir gerade nicht gemerkt habe. Wirst du da sein, Ruth? Ich werde da sein.
Ich nicht.
Du nicht? Sowas, warum nicht?
Ah, da bin ich in Deggendorf.
Ah, okay. Ja, meinetwegen, ist auch schön dort. Aber
liegt an der Donau, da bin ich schon durchgepaddelt.
Ja, ja gut, da bist du in Deggendorf, dann bist du nicht.
Ich bin mit Planetarium unterwegs.
Ja, dann bist du nicht da, aber es werden natürlich diverse andere Science Buster dabei sein. Also ich verlinke auch das in den Shownotes, da gibt's vermutlich noch Karten dafür. Wie gesagt, wir werden vor Publikum live diverse Dinge quatschen und über Wissenschaft reden. Und am 28. März, bist du da auch weg?
Nein, da bin ich dabei.
Ach, sehr gut. Am 28. März, da wird nämlich in der Kulisse Wien ein Benefizabend stattfinden für Klimaaktivismus, weil ja Klimaaktivismus ja nicht unbedingt spaßig ist, aber offensichtlich notwendig, weil zu wenig passiert. Und vor allem ist er nicht nur notwendig, sondern auch teuer. Also die Leute, die sich da dankenswerterweise unter großen persönlichen Opfern aktivistisch betätigen, die brauchen aus verschiedensten Gründen Geld. Sei es jetzt, ob sie irgendwo normale Demonstrationen durchführen oder sonst irgendwelche Aktionen durchführen, wie auch immer, ob sie dann mit Kosten für Gericht, Polizei, was auch immer. Also Aktivismus gibt's nicht umsonst. Aktivismus kostet Geld, und weil Aktivismus eben auch notwendig ist, haben wir bei den Science Busters gedacht, wir schauen, dass wir das mal unterstützen, und haben einen Benefizabend organisiert, wo auch wieder nicht nur wir von den Science Busters da sein werden, sondern auch viele Gäste, zum Beispiel Christoph und Lollo, die in Österreich und darüber hinaus als die Interpreten der berühmten Skispringerlieder bekannt sind. Es wird Andreas Jäger da sein, ein Meteorologe, den man auch kennt aus diversen Fernsehshows und Fernsehsendungen. Es wird Hosea Ratschiller da sein, Kabarettist. Oh. Es werden Gunkel und Walter da sein. Es wird David Scheidt da sein. Und natürlich...
Nein, Dave?
Ja, der ist auch da.
Wie cool ist das bitte? Da bin ich froh, dass ich dabei bin. Also wenn er nicht wegen uns kommt, dann kommt bitte wegen Christoph und Lollo und wegen Dave, ja.
Schaust du dich an, wo du auftrittst, mit wem du auftrittst?
Nein. Ich sage einfach ja.
Ja, so das ist ja wohl. Aber es wird eben nicht nur Kunst da sein, es wird auch Wissenschaft da sein, es wird Reinhard Steurer da sein, Klimapolitikwissenschaften von der Universität für Bodenkultur in Wien, der auch da sehr, sehr viel Expertise hat, was Klimapolitik angeht. Es wird Franz Essel da sein, Ökologe. Ökologe sind die mit der Wissenschaft, Ökonomie sind die mit der Wirtschaft, ja. Es wird Franz Essel da sein.
Das hast du jetzt gut zusammengefasst. Ist der wieder Freunde gemacht?
Ich werde es einfach rausschneiden. Es wird Franz.
Hört eh niemand zu. Ja.
Es wird Franz Essel da sein, österreichischer Ökologe, Experte für Biodiversität und aktueller Wissenschaftler des Jahres in Österreich. Also auch das wird die Wissenschaft, auch die Wissenschaft wird vertreten sein. Und wenn ihr da dabei sein wollt bei diesem Benefizabend, dann ja. Klickt auf den Link in den Shownotes, besorgt euch Tickets, solange es noch welche gibt und seid dabei, wenn ja Wissenschaft, Kultur, Kunst da einen Abend lang Dinge machen, die am Ende dem Klimaaktivismus zugutekommen. Und das war, glaube ich, alles, was ich an Veranstaltungen ankündigen will und kann in den nächsten Wochen.
Schaut euch das an, das wird sicher super.
Ja, glaube ich auch. Bevor wir zum Ende kommen, wollen wir uns noch bedanken bei den netten Menschen, die uns regelmäßig unterstützen oder unregelmäßig, das ist uns wurscht. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die Unterstützung. Und was an Unterstützung stattgefunden hat, das fasst wie immer Ruth zusammen.
Seit dem letzten Mal möchten wir uns ganz herzlich bei den folgenden Personen bedanken, die uns finanziell einmalig in dem Fall, aber auch teilweise regelmäßig unterstützen. Und das waren seit dem letzten Mal herzlichen Dank Matthias, herzlichen Dank Patrick und ganz lieben Dank Thomas.
Vielen Dank. Das war's schon.
Das war's schon.
Also ja, na gut, wir haben auch erst eine Woche her, dass wir aufgezeichnet haben. Passt das schon? Ja, vielen Dank. Wie gesagt, danke für eure Unterstützung. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann tut das gerne. Die Möglichkeiten, uns zu unterstützen per Steady, per PayPal, per Patreon, die findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns drüber, weil, wie gesagt, ein bisschen was kostet es ja auch, wenn wir das hier machen. Und wir freuen uns, wenn wir ein bisschen was davon zurückbekommen. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns einfach nette Kommentare schreibt, wenn ihr anderen Menschen erzählt davon, dass dieser Podcast existiert, das freut uns auch, weil dann hören uns nämlich mehr Menschen, das finden wir auch super. Wenn ihr uns was schreiben wollt, dann tut das gerne unter hello@dasuniversum.at. Da könnt ihr uns Feedback geben über das, was wir erzählt haben. Ihr könnt uns Feedback geben für die Science-Fiction-Rubrik. Das wird dann natürlich an Evi weitergeleitet. Ihr könnt uns sonst alles zukommen lassen, was ihr uns zukommen lassen wollt. Wenn ihr uns Fragen zukommen lassen wollt, die wir beantworten sollen in unseren Folgen, dann tut das bitte unter fragen@dasuniversum.at. Dann landen sie dort im richtigen Ordner. Und wenn ihr nochmal ja auf die Links klicken wollt, die wir erwähnt haben, die Abbildungen sehen wollt, die wir erwähnt haben, dann geht auf dasuniversum.at, da gibt's alle Folgen mit allen Shownotes und allen Infos und allem, was man mit diesem Podcast anstellen oder wissen wollen würde, das findet ihr dort und das war's jetzt, glaube ich, wir haben alles, was wir sagen wollten, gesagt, wir haben alles erwähnt, was erwähnt werden muss, außer dass es uns in 14 Tagen das nächste Mal zu hören gibt, dann mit einer Geschichte von Ruth und darauf freue ich mich, ihr euch hoffentlich auch und bis...
So, mit voll hoffen.
Ja, hoffen wir alles, wird so sein, alle freuen sich auf deine Geschichte und bis wir sie hören, dauert es noch 14 Tage und bis dahin sagen wir Tschüss.
Macht's es gut, bis zum nächsten Mal.